Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Almost Daily.
Was?
Ich meine, der war der Finger wieder, der geheimnisvolle, mysteriöse Finger, wo wir immer noch nicht rausgekriegt haben, von wem der eigentlich ist.
Der fingert da rum.
Der passiert ab und zu im Bild, kommt ein Finger rein. Bis heute wissen wir nicht.
Ja, und in so vielen Formaten auch. Ich habe den schon in diesen Pen and Paper Sachen gesehen. Bei Almost Daily sehe ich ihn fast ständig und ich weiß nicht, wem dieser Finger gehört. Und es kann ja eigentlich nur sein, dass sich da so ein miniaturartiges Portal öffnet in eine Dimension, in der vermutlich Fingerwesen existieren.
Ja.
Und die haben halt bei sich irgendwie mitbekommen, es gibt noch mehrere Galaxien, wo Menschen existieren, die an ihrem Finger dran so eine riesige Geschwulst haben. Das ist halt der Rest unseres Körpers. Und die sind ultra neugierig und wollen wissen, was das ist, haben aber auch Angst, sich anzustecken.
Aber vielleicht wollen die auch einfach mit dem Finger einfach auf Sachen zeigen. So,
ja. Das ist also ja, einfach nur auf was zeigen.
Ja, und aber niemand versteht es sozusagen, man weiß es nicht.
Vielleicht wollte E.T. das auch nur. Der wollte einfach nur was sehen, deswegen leuchtet er sich da so den Weg frei und alle denken immer, ja, und alle so, geht doch mal aus dem Weg jetzt hier, alle wollen sich heilen lassen oder so. Nee, ich will den Weg sehen. Ey, wär's nicht geil, wenn wir eine Taschenlampe hätten im Finger?
Kann man sich einbauen lassen.
Ja, wahrscheinlich kommt das irgendwann.
Aber erst muss der Finger weg, das ist ja das Problem.
Etienne Gade ist heute leider nicht am Start, dafür ist Simon wieder da.
Hallo ja,
Simon.
Hallo, hallo.
Du bist wieder da.
Das ist korrekt.
Das
ich freue mich.
Korrekt.
Du warst hat nichts damit zu tun, dass Ede weg ist. Also das ist reiner Zufall.
Keine Korrelation.
Ich bin heute Morgen um 8 aufgestanden. Das für mich ist das quasi noch gestern. Damit ich hier rechtzeitig bin. Und dann ist Ede weg.
Ja,
die haben das extra so geschoben, dass das klappt. Aber krank ist natürlich auch ein gutes Argument. Ich war auch 2 Wochen krank. Und danach meine Frau, also einen Monat lang.
Und dich jetzt auch so hart erwischt, 2 Wochen, oder was?
Ja, oder? Habt ihr nicht. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Verschwörungstheorie-Dödel, was
überhaupt nicht. Direkt lachen erstmal. Was eine Einleitung,
Ist natürlich jetzt eine gute Einleitung. Aber was ich meine ist, es geht um Corona.
Ja.
Was ich meine ist, dass man ja schon das Gefühl hat, dass man, seitdem wir diese 2 Jahre hinter uns hatten, ob es jetzt an den Masken lag, dass wir uns irgendwie die Immunsachen irgendwie kaputt gemacht haben, ich weiß es nicht. Aber man wird leichter krank gefühlt und ist dann länger krank. Vielleicht ist das halt auch der neueste Virus dann, der jetzt einfach dann 2 Wochen dich flachlegt. Aber mir ist aufgefallen, und ich rede mit so vielen Leuten drüber, und alle sagen das auch, everybody says it, dass man halt, wenn man krank wird, länger krank ist. Also vielleicht ist es ja nicht so, ihr seid ja dann doch häufiger krank, da ihr Kinder habt. Aber mir ist das aufgefallen, früher bin ich fast nie krank geworden, jetzt bin ich dann auch mal 2 Wochen weg so. Es geht nicht so richtig weg. Es ist immer noch so, hängt noch so ein bisschen am Rockzipfel, lässt sich's mitschleifen, die Krankheit.
Weiß ich nicht. Mich hat die echte Grippe erwischt jetzt. Ich bin wieder cool. Ich bin auch raus aus der Inkubationszeit. Das sind alles Wörter, die ich kannte ich vor Corona noch nicht.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Jetzt verstehe ich das Ganze. Das war unabhängig davon, ob das jetzt mehr ist oder weniger, keine Ahnung, I don't know. Das war richtig anstrengend, die echte Grippe. Also das war wirklich, wirklich körperlich anstrengend. So 2,5 Tage, 3 Tage, über 40 Fieber habe ich nicht gehabt als Erwachsener bis dato. Also wirklich, auch bei Corona.
Wir haben telefoniert, also, du warst auch, man hört das dann auch, ne? Was richtig im Arsch.
Also ich weiß nicht, ob das sich so weit mutiert hat, dass es alles anstrengender ist, ob unser gesamtgesellschaftlich, unser Immunsystem, I don't know.
Nur um es einmal zu sagen, ich glaube nicht, dass Impfungen oder so irgendwas damit zu tun haben. Ich glaube wirklich nur, dass uns das einfach ein bisschen weicher gemacht hat irgendwie. Dass wir 2 Jahre lang nicht mit so viel Viren bombardiert wurden irgendwie.
Scheint eine logische Erklärung zu sein. Aber Ich habe mir vorgenommen, ey, auf jeden Fall lasse ich mich gegen die Grippe impfen. Nächstes Jahr ist mir egal. Also wirklich, das ist mir.
Ja,
auf jeden Fall ist egal. Los, rein damit. Also, das ist wirklich jetzt. Also, wenn es die Chance so mildert, nochmal mit 40 Fieber irgendwo im Bett zu liegen, dann nehme ich das. Also,
wenn man es mal hatte, ne, dann.
Ja, doch.
Ich war früher häufiger krank. Ich war jetzt in den letzten 2 Jahren Jetzt war ich neulich einmal kurz, aber das war eigentlich auch eine andere Geschichte. Das war jetzt nicht so eine Grippe oder irgendwas. Aber wenn ich so sehe, mit was ich konfrontiert werde, teilweise in meinem Umfeld, auch ich habe auch ein Kind, und dann denke ich immer so, ja, jetzt, ich kann dem nicht entkommen, weil wenn dir so ein Kind ins Gesicht hustet, du weißt schon, shit, alles klar, jetzt zwei Tage kommt es,
Husten der Liebe ist.
Okay, ich kann schon mal die. Ich bin zwar noch gesund, aber ich kann Husten jetzt schon mal den Termin absagen.
Weil, hier, ich werde wahrscheinlich krank sein. Ja.
Aber da muss ich sagen, war jetzt bei mir eher so, dass es erstaunlich, dass ich erstaunlich oft davon gekommen bin, während andere um mich herum krank waren, was mich total erstaunt, weil ich immer dachte, ich bin nur deshalb überhaupt noch am Leben, weil die Zivilisation mich mit Medikamenten und anderen Dingen unterstützt. In der Natur wäre ich aussortiert worden.
Leute wie wir werden wahrscheinlich längst nicht mehr am Leben, das glaube ich
auch. Aber ich hatte auch mal eine Phase, und das dämmerte mir dann erst später. Ich hatte ja mal so eine coole Single-Butze, wo wir immer abgehangen haben, mit meiner Hängematte und meiner Beamer-Leinwand und so. Und die war an einer sechsspurigen Straße.
Ah, stimmt,
in der Kurve. Ich hatte immer das Fenster offen und ich bin halt auch, jetzt natürlich nicht mehr, aber Vergangenheits-Nils, dieses miese Schwein, war halt auch nicht so ein Putzteufel, ne? Hat halt auch sich gedacht, ja, saugen alle 6 Monate, passt schon. Und da war ich halt häufiger krank. Und als ich dann da ausgezogen bin, nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann überlegt, so, fuck. Ich habe einfach in einem Staubkessel gelebt. Das weil da durch diese sechsspurige Dingsbums, dann hatte ich so ein großes Fenster, wo ich das.
Natürlich, jetzt wo du sagst, auch der ganze Mikro-Shit.
Ja, und da hatte ich auch noch so einen Focati-Teppich, weil ich den stylisch fand. Und ich glaube, ich hatte da einfach ständig Staublunge oder so.
Milbytown, einfach Milbytown, ja, ey, auf jeden
einfach
Fall.
Aus Unhygiene einfach.
Die Lunge eines 40-jährigen Minenarbeiters, nur weil du in der Kurve lebst.
Lass uns versuchen, nicht über Krankheiten zu reden. Also ich bin gerade raus, ich habe keinen Bock mehr.
Glaubst du, das zieht sie nur an? Sie merken das.
Ich hatte neulich ich war neulich auch ein bisschen krank, aber andere Geschichte. Aber es gibt so ein Gefühl, was ich auf so eine strange Art angenehm finde, in einem völlig unangenehmen Setting ein Gefühl, und zwar, wenn einem so kalt ist, so schüttelfrostartig, wenn man so Gänsehaut hat, an einem ist richtig kalt, man liegt aber unter der Decke und eigentlich ist einem auch warm. Und dann ist einem, und dann meandert das immer zwischen den beiden Zuständen, dass man friert und dass man schwitzt. Und dann gibt es diesen Moment, wenn du diese Gänsehaut hast und dir ist eigentlich kalt, und dann bist du aber im Warm. Und dann merkst du, okay, jetzt wird mir gerade wieder warm. Dieser Übergang. Wisst ihr, was ich meine?
Ich hasse den.
Ich finde das eine strange Art.
Einfach nee. Findest du ein bisschen geil?
Ja, weil das ist so, wenn einem wirklich kalt ist, dann sehnt man sich ich will mich jetzt aufwärmen.
Absolut.
Und man ist ja schon im Warmen. Das direkt, instant.
Ich musste gerade dran denken, wie ich in der Schule, es war jedes Mal dasselbe. Wir hatten halt immer, ich hatte einen langen Schulweg, das heißt, ich war immer ein bisschen früher in der Schule, und dann stehst du ja vor der Schule, bis die aufgeht, um 9 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann Schulen aufmachen.
Ja, um 12 erst.
Ich finde, man sollte ruhig mal für die Leute, die so sind wie ich, eine spätere Schule machen. Das würde den Leuten helfen, später auch Fuß zu fassen in der Welt. Egal. Ups. Und dann habe ich immer, dann stehst du da immer und frierst. Und ich bin dann auch so jemand, der dann so Fantasien hat und sich vorstellt, wie schön es jetzt wäre, wenn ich irgendwie vorm Kamin sitzen würde. Und das ist dann irgendwie immer mehr ausgeschweift. Und irgendwann hatte ich diese Vorstellung, so eine Traumvorstellung, dass ich in so einer, wie so eine Taucherglocke, wie so ein Taucheranzug oder so ein Astronautenanzug, da ich da so drin bin, hab's voll warm. Und dann habe ich mir in meiner Vorstellung dann so einen kleinen Kaffee gemacht und so einen kleinen Automaten, wo ich einen Kaffee mache, in meinem Anzug. Also es war immer diese Vorstellung, ich stand da immer vor und hatte diese schöne, warme Vorstellung, wie ich in so einem Kaminanzug. Ja, wie alt war ich da? 14, ne? 15.
Und da hast du Kaffee getrunken schon?
Ja, das war dieser Kakao, den du am Automaten kriegst, ne? Das war kein Kaffee, das war halt dieser, eigentlich nur Kakao, heißer Kakao. Ja. Jetzt, wo du sagst, nee, da habe ich keinen Kaffee getrunken. Aber meine Erinnerung hat daraus automatisch Kaffee gemacht jetzt. würde ich Kaffee trinken. Aber ich fand immer diese Vorstellung so schön, so einen Raum zu haben, in dem man lebt, mit dem man sich bewegt, wie ein Wohnmobil, nur als Anzug. Mhm. Fand ich irgendwie schön. Habe ich 30 Jahre vergessen? Durch die jetzt gerade wieder kam die Erinnerung, dass ich das immer mir gewünscht habe. Das war so eine richtig wiederkehrende Erinnerung. Irgendwann wusste ich genau, wie dieser Anzug aussieht. Ich habe mir vorgestellt, da drin zu sein. War ein Fernseher natürlich.
Ja, klar, ist alles mit drin. Ja, so eine kleine Kapsel. Ich wollte früher mir immer so einen Alkoven bauen. Und zwar gab es ja früher diese Bauernhäuser, wo die auch mit den Tieren zusammengelebt haben. Diese Langhäuser mit einer Stube und Stall war integriert und so. Und da hatten die oft auch so Alkoven, dass die quasi so in der Wand verbaut, so eine Schlafnische. Und die konnte man aber zumachen. Und da, das ist so der ultimative Rückzugsort. Und ich habe dann immer in meiner Fantasie mir so Alkoven gebaut. Ja, das hatte ich auch mal. Ich hatte mal eine Zeit lang auch so Dachbaldachin und so. Oder so. Jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, das ultimative Rückzugsort, dann machst du vorne am Fußende, kann man einen Fernseher ranmachen. Und dann habe ich mir okay, welche Beleuchtung baue ich da rein? Und also, dass alles mit drin ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich baue mir so kleine Lautsprecher, baue ich da in die Konstruktion mit ein, dass man dann übers iPhone oder so das ansteuern kann, um dann auch Musik zu hören oder so Ambient-Geräusche, um zur Ruhe zu kommen. Habe ich natürlich nie gebaut, weil ich kann nur Sachen im Kopf bauen, aber mir fehlt also der Übergang von Dingen im Kopf zur Realität, da scheitert es. Ich brauche immer Leute, die Dinge in der Realität können, weil ich sie sonst nicht umsetzen kann.
Ich finde es ganz lustig, weil du baust dir sozusagen in deiner Fantasie einen Anzug, den du mit dir trägst, also einen Safe Space, den du anziehen kannst. Ja, genau. Und du baust dir aber einen, der ist weit weg von allem. Also der, weißt du, du hast einen statischen Safe Space und du hast einen mobilen Safe Space.
Aber eine Höhle bauen als Kind war das Allergeilste. Also so diese Art von, egal was, ob Sofa, Kissen waren, aus denen man sich was gebaut hat oder wirklich einfach nur ein Baldachin oder irgendwas, was runterhing. Das war für mich immer, ich weiß auch nicht warum, was das ist in jungen Männern, nehme ich mal an, in Jungs, dass die auf sowas Bock haben, dass das die irgendwie anzieht.
Ja, das kommt
aus. Hütte bauen, ne? Hütte Dach, bauen. Dach irgendwie so. Das regt die Fantasie an.
Ein Impuls in uns, quasi eine Behausung zu schaffen für potenzielle Frauen oder was? Ist das so ein Impuls, weil wir das in uns drin haben, weil wir das immer gemacht haben?
Ich habe nur meine eigene Erfahrung. Ich habe nur meine eigenen Erfahrungen von zu Hause. Das hat erstmal nichts mit Geschlecht zu tun, auf jeden Fall. Also Hauptsache Höhle bauen.
Ja, gut, ich wollte das jetzt gar nicht auf die Geschlechterrolle runterziehen. Genau. Ich meine nur, ob das vielleicht. Aber das wäre das Erste, was mir einfällt.
Ich glaube, das ist also einfach dieses so überhaupt so ein Verständnis von Höhle, Heimlichkeit, Einbrechen.
Weil Höhle hat was.
So, aber ne? Das ist es, glaube ich.
Ich halt finde den Gedanken, was an diesem Gedanken interessant ist, um jetzt mal zum Pudelskern zu kommen, dessen, was du gerade gesagt hast, ist ja wirklich die Frage, ob das was Instinktives ist. Und zwar, wenn du Tiere siehst, Vögel oder der Otter, whatever. Die
der
haben ja,
Otter.
Naja, ist ja so. Die können ja teilweise, die lernen ja nicht von ihren Eltern, also ich war im Falle des Otters weiß ich es nicht, aber jetzt ein Vogel oder so, die lernen das ja nicht unbedingt von ihren Eltern, sondern die haben instinktiv die Fähigkeit, ein Nest zu bauen. Das ist in denen einprogrammiert. Und wenn man jetzt sieht, dass jedes Kind Bock drauf hat, eine Höhle zu bauen, und ich habe auch so viele Höhlen mit meinem Sohn gebaut, so viele Höhlen, ich habe irgendwann auch Sachen bestellt, so Klemmen und so, dass ich die besser bauen konnte.
Ja, kann ich mir gut verstehen.
Und da ist ja die Frage völlig berechtigt, ist das auch so ein Imprint? Also haben wir als Menschen auch als wir dann sesshaft geworden sind, also der Übergang vom Nomadentum hin zur Sesshaftigkeit, ist da irgendwas auch in uns eingetippt worden, was diesen Höhlenbauwunsch auslöst als Kind? Das ist ja schon eine berechtigte Frage.
Nee, ja. Schutz. Also einfach Schutzbedürfnis. Schutz. Also.
Ja, aber vielleicht haben wir so lange in so Höhlen gelebt, dass das für uns so wie Feuer einfach ein Ding ist, dass du denkst, oh, da habe ich Schutz. Ohne dass du das richtig, das denkst du nicht mehr nach, sondern das fühlst du einfach nur. So wie du Feuer ja irgendwie auch fühlst, dass das was Archaisches ist.
Ja, weiß ich nicht.
Also kommt es mir zu. Wenn ich ins Feuer gucke, sehe ich gefühlt 10.000 Jahre Evolution, die irgendwie, wo auch Leute vor dem Feuer saßen. So. Das war alles für sie, ne?
Das Feuer ist der Teufel der Menschheit. Wenn man das Feuer befragen könnte, was es alles gesehen hat. Wenn es irgendwann eine Zeitmaschine gäbe, also technologisch gesehen, kannst du sowieso nicht in die Vergangenheit reisen. Von daher ist das eh alles, kannst es auch dann auf solche Fantastereien bauen. Und dann ist das Feuer, ist ja bei Harry Potter, dient das als Transportzweck. Aber wenn du so das Feuer als Zeitreisefunktion hast und du kannst halt quasi durch das Feuer, immer wenn Leute davor saßen, alles so sehen, wäre schon nice.
Stimmt, so ein Blick zurück, ne?
Ja.
Eigentlich keine geile
durchs Feuer, die Reise durchs Feuer.
Weißt du, ich hab neulich im Fieberwahn habe ich mir Interstellar nochmal reingezogen. Einfach nur so, einfach, ich habe gedacht, okay, ich habe Lust auf irgendeinen Film, wo ich nicht groß nachdenken muss. Dann habe ich mir
nehme ich Interstellar. Also,
warte mal ganz kurz.
Interstellar nochmal reingezimmert, hä?
Meinst du es ernst?
Was?
Oder war. Wenn ich will, bei dem man nicht groß nachdenken muss, sondern du guckst du Interstellar?
Ja, und danach habe ich mir erneut schon wieder Analysevideos zu Interstellar angeguckt.
Mit Fieber oder was?
Ja, ja. Aber ja, was denn? Was ist denn?
Ja, weil das ist einfach so irre. Weil,
weil ich den schon gesehen habe. Das meine ich damit.
Ja, ja, und weil die Bilder schön
sind. Also, es ist was Gewohntes und so, ne? Und deswegen, also es ist anstrengender für mich, mich auf was Neues einzulassen, als etwas schon zu sehen, was ich schon gesehen habe und mir all die Fragen schon gestellt habe, die ich mir dann wieder stelle. Aber es ist trotzdem weniger anstrengend, als was Neues reinzulassen. So.
Ich kann gar nicht
aber gucken, das ist
wenn ich
so
krank bin.
Hm? Echt überhaupt nicht?
Nee, wenn ich krank bin, kann ich keinen Fernsehen.
Und was machst du dann?
Rumvegetieren und leiden.
In dem Fall, ich hatte aber auch drei Tage, da konnte ich auch nichts. Also da waren die Augen auch einfach, ich konnte nichts.
Ja, okay, das, also, klar, so, also, gerade mit Kopfschmerzen macht dir dann gar nichts Spaß. Also wenn du auch so dich scheiße fühlst, dann ist egal was. Aber ich könnte nicht, ich würde eingehen. Ich könnte nicht länger als 3 Stunden wach im Bett liegen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll dann. Also ich finde es krass, wenn Leute so ruhig sein können, wenn die eine gewisse Ruhe haben können, dass sie einfach, so, setz dich mal hin, halt erst mal die Fresse. Das ist für mich schwer.
Ich glaube auch, dass es für dich schwer ist. Ich glaube, du musst immer irgendwas machen.
Ja, oder? Also mit Handys hat es jetzt irgendwie angefangen, dass man ja was zu tun hat. Also du hast ja dann was. Aber früher als Kind habe ich alles gelesen, was da war. Irgendwelche Prospekte, irgendwelche quasi was in, weiß ich nicht, Getränken drin ist, so die Liste der Mittel.
Inhaltsstoffe,
so.
Oder?
Inhaltsstoffe, so ein Kram. Also wirklich einfach nur, um meine Augen zu beschäftigen, weil ich sonst gefühlt wahnsinnig geworden wäre.
Ja, krass.
Langeweile ist für mich das Allerschlimmste. Ich musste eben an eine Geschichte denken, die ich noch nicht ganz fertig geschrieben habe, aber als wir über diesen Finger gesprochen haben. Und zwar habe ich diese Geschichte, das ist nichts Besonderes, weil die Idee ist noch nicht mal von mir, aber stellt euch einfach vor, ein Politiker irgendwo sagt irgendein Bullshit, was weiß ich, irgendjemand, oder ist auch egal, CEO?
Wie bitte? Schwer vorstellbar.
Nimm mal was Realistischeres.
Ja.
Okay, das ist irgendwo so diese schlimmen Kirchenprediger in den USA, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Die hasst jeder. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Und er fängt gerade mit seinem Sermon an. Du kennst dieses Bild von diesem einen, der dann auch so guckt.
Ich kenn sogar das Video davon.
Ja.
Dieses Interview, ja.
So ist der gerade drauf. Und in dem Moment öffnet sich links neben ihm so ein Portal und die Faust aus dem Nichts kommt raus und haut ihm in die Fresse. Und ist dann wieder weg. Und das passiert dann überall, ständig. Bei Leuten, wenn sie Bullshit labern, kommt die Faust aus dem Nichts und hau die ihnen ordentlich eine rein. Und ich fand die Idee, wenn die Idee der Faust aus dem Nichts kennen wir alle schon, das ist ja nicht von mir.
Ich weiß nicht, ob alle
das. Ich weiß nicht, aber stell dir einfach vor, wie cool das wäre. Und stell dir vor, es würde wirklich passieren. Nach einer Weile hätten Leute wirklich Angst, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Weil sie nie wissen, die würden ständig so flinchen und hätten Angst. Und du weißt nie, wann sie kommt. Und vor laufender Kamera, das will keiner.
Yeah.
Und das würde schon, allein die Tatsache, dass diese Faust ab und zu auftaucht, würde dann das schon verändern, die Gesellschaft. Und ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte, aber ich dachte, dass das vielleicht am Ende so eine Art, so auch so ein Wissenschaftler ist, der halt so ein Portal erfunden hat, um Zeitreisen zu machen. Aber es ist nur so groß. Es ist einfach nicht, es geht nicht größer. Es passt nicht mehr durch.
Ja.
Das ist es. Und deswegen muss er, ist es die einzige Möglichkeit. Er könnte noch eine Waffe raus, wäre auch nicht schlecht.
Also ist das eine Geschichte, die du jetzt im Kopf hast.
Die schreibe ich gerade. Ja, aber es ist nur so, ich finde die Idee einfach gut,
was
das mit der Welt machen würde. Weil eine gewisse Angst wäre dann da.
Aber stell dir mal Folgendes vor. Du bist jetzt irgendein einflussreicher Typ und du hast keinen Bock drauf, dass diese Faust dich entlarvt. Und dann sagst du doch, pass auf, du stellst sie jetzt mit einer Schlinge neben mich, Bodyguard, und wenn die Faust kommt, packst du die Faust in die Schlinge und dann ziehst du so doll du kannst.
Aber es ist doch eine Zeitreisefaust, die weiß ja, wo die Schlinge ist. Dann geht sie woanders hin.
Ach so, ist eine Zeitreisefaust.
Naja,
Zeitreisefaust.
Ich meine, das ist zumindest die einzige Erklärung.
Aber die Zeit wird ja.
Weil nur so kann der Typ ja wissen, dass das Quatsch ist, was er erzählt. Weil du weißt es ja erst nachher, dass das gerade Quatsch ist meistens.
Also wenn Nolan diese Geschichte machen würde, dann wäre der Wissenschaftler schlussendlich, der es erforscht, wo diese Faust aus dem Nichts herkommt, es wäre seine Faust. Das wäre dann...
Genau.
Ja.
Aber ich hatte auch die Idee, dass dann einmal, das wird instabil und dann fällt dieser Arm, also wird abgetrennt und dann hat er ja keinen Arm mehr.
Eben,
und dann braucht er einen Protégé, den er anlernt.
Oder der kann nicht einfach irgendwas anderes statt des Arms nehmen?
So ein Stock. Also ja, ich meine... Zugegeben, die Idee ist jetzt nicht wasserfest, aber das sind selten Ideen. Ne? Oder geiler wäre dieser Boxhandschuh an diesem Scharnier, was dann so genau was rausgeschossen kommt.
Ja.
Ich finde die Idee gut,
dass Leute Angst hätten. In den letzten Monaten hast du ganz schön viel geschrieben. Ne? Das ist echt auf jeden Fall.
Ah, ja, wir müssen da jetzt nicht drüber reden, aber das ist so mein neues Superhobby gerade. Ich mache das jeden
Tag. Aber auch in dem Sinne kein neues Hobby, aber jetzt gerade auf jeden Fall wieder voll intensiv. Ne? Weil Schreiben ist ja eigentlich schon immer so dein Ding.
Ja, ich habe mich gerne in diesem... Ich habe mich gerne so gesehen, glaube ich, als jemand, der gerne schreibt. Aber habe ich wirklich geschrieben? Nee. Also mit heutigem Blick würde ich sagen, ich habe mir das nur eingeredet, dass ich das mal mache und irgendwann und irgendwas kann oder so. Aber ich habe nie wirklich angefangen. Ich habe halt immer mal eine Seite geschrieben und dann aufgehört, eine neue geschrieben, aufgehört. Jetzt weiß ich halt, dass das ja Quatsch ist. Also du musst ja auch was fertig machen dann.
Und das, die Romantik, sich so als Outdoor zu. Das ist, ja.
Das ist es. Da habe ich mich gesuhlt.
Ja, man will. Ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich fühle diese Romantik. Ich würde auch einfach gern schreiben können.
Du kannst schreiben, aber wenig Zeit, nehme ich an. Aber.
Ja, danke. Aber also, ja, danke. Ich finde schon, das ist halt. Das Ding ist, richtige Autoren, die arbeiten ja wirklich. Das ist ja nicht so dieses. Sondern
die, das fliegt einem nicht zu. Ne?
Genau, ja. Die müssen halt sagen, okay, der Tag hat 8 Stunden, das ist mein Beruf und ich setze mich hier 8 Stunden hin und schreibe. Und auch wenn mich das Orm nicht küsst gerade, so bleibe ich halt dran. Und dann ist es halt dein Job. Ne?
Ja. Ja. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber du kannst übrigens, ich habe jetzt gerade, da gibt es ja diesen Wohlstand für alle, genau, dieser Geld-Podcast mit Ole Nymann und Wolfgang M. Schmidt. Und da haben sie jetzt eine Folge gemacht, die mich sehr interessiert hat, über den Büchermarkt und wie der halt gerade aussieht. Und es ist schon erschreckend auch und auch krass eigentlich. Also weil Bücher sind ja so eine essentielle Sache für die Entstehung auch und die Evolution der Menschheit, weil wir da Wissen gesammelt haben, wir haben es weitergegeben an die nächste Generation. Religionen sind entstanden dadurch, dass Bücher gedruckt werden konnten, all das. Also es ist schon ziemlich verrückt, wenn man überlegt, was für einen Impact die hatten. Und dann lesen, glaube ich, nur noch in Deutschland 20 Millionen, glaube ich, der Leute, was schon viel eigentlich klingt, aber es ist 10 Millionen weniger als vor 10 Jahren.
Ein Viertel ungefähr.
Ja. Also, aber es ist halt eigentlich wenig und dann zählen die so zusammen, was du verdienst und so und du verkaufst ja, wenn du Glück hast, 3.000 bis 5.000 Bücher, da bist du ja schon in den Top-Listen. Und da kannst du ausrechnen, kriegst du gerade so deinen Vorschuss von 5.000 bis 10.000 Euro raus und das war's dann. Und Leute arbeiten da ja 2 Jahre dran, 3 Jahre manchmal, ne, an so einem Ding. Da kannst du eigentlich, das ist keine Profession, mit der du überleben kannst. Also so dieses Klischee des verarmten Autors, so wie Lovecraft oder so, die irgendwie schreiben, aber dann erst nach ihrem Tod andere Leute profitieren, das ist schon irgendwie so.
Ich glaube, das hast du in allen Kreativbereichen, ne? Also der Mucke genauso. Ja. Also du hast immer die Musik paar wenigen, die halt voll ökonomisch, wirtschaftlich dann super erfolgreich sind, aber der absolute Großteil, wenn überhaupt, verdient dann gerade mal irgendwo so einen Unkostenbeitrag oder sowas und hat, schätze ich mal. Ne? Also ich glaube, da kann man in alle Kreativsparten reinlunsen.
Es kommen pro Tag 100 Bücher raus in Deutschland. Also es ist halt auch viel, ne? Also es ist halt, wie willst du da, wenn du nicht schon Influencer bist oder so, wie willst du da überhaupt rankommen an Leute?
Du musst sehr gut schreiben, aber selbst das reicht nicht.
Ich weiß nicht.
Werden auch, ja.
Also ich glaube, Qualität ist gar nicht so.
Wie würde dein Buch?
Das lustige Todesbuch der Tiere, Mann.
Das lustige Todesbuch der Tiere.
Alter.
Ja, ich habe auf jeden Fall immer auch irgendwelche Ideen und Geschichten. Ich habe aber, also das ist eine reine romantische Vorstellung. Ne? Ich würde mir niemals anmaßen, dass ich das kann oder machen werde oder so. Aber genau wie bei dir ist es halt
einfach
die Romantik daran, die mich fasziniert, dass ich das gerne machen wollen würde. So, ich würde mich gerne selber so sehen. Aber keine, also irgendwas in Walter Mörs-mäßig. Jedenfalls. Und zwar schon, das wusste ich schon, bevor ich Walter Mörs kannte, hatte ich schon diese Art. Und als ich zum ersten Mal Walter Mörs gelesen habe, dachte ich, okay, du Arsch.
Du Arsch.
Du machst es so gut.
Das ist
und das
meine
exakt das. Nee, aber die Art und Weise, nee, weil das ist so die, wie der schreibt und so, der ist natürlich brillant und ich würde nie im Leben sein Niveau erreichen, aber so wie, über was er schreibt und wie er schreibt, so das ist genau das, wo ich früher immer dachte, so okay, das ist die Art und Weise, wie ich. Ich was machen würde, wenn ich es könnte.
Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Also, dass ich dich da so sehe. Also, du kannst dich mega reinfuchsen in so Erzählungen von irgendwelchen Fantasiewesen. Und das ist ja eigentlich genau das, was Walter Mörs macht, nur halt mit einer Brillanz, die echt. Ja, es ist echt krass, wenn du so die Sachen von ihm liest, wie viel Fantasie der hat. Also, es ist wirklich. Mir fallen dann die Sachen nicht ein. Ich denke dann, okay, was könnte da jetzt passieren? Und dann kommt da nicht so viel. Und bei dem habe ich das Gefühl, der ist so. Da stehen sie alle Schlange, die Ideen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, falls ihr noch nicht Walter Mörs gelesen habt.
Ja, bitte.
Please, read
please. It. Ist fast egal, was man eigentlich liest. Immer.
Ja, schön. Also, da ist so ein bisschen die Frage, ob er auch ein bisschen jetzt die neueren Sachen, das Niveau so richtig halten konnte. Aber Captain Blaubeer, Rumo, Stadt der träumenden Bücher und so weiter. Also, fantastisch, alles lesen.
Muss ich immer wieder erwähnen, gerade Rumo, gelesen von Dirk Bach. Ey, einfach so geil. Einfach Dirk Bach ist so ein guter Typ gewesen. Kann ich sehr empfehlen. Bestimmt 3-mal gehört schon.
3-mal?
Hier. Ja, aber das ist so zum Einschlafen. Das war so ein Ritual, wo ich das dann irgendwie immer wieder zum Einschlafen gehört habe. Ja,
krass.
Ja, wenn du Kinder hast, ist, also du hast doch Kinder, ja, ist das eine gute Sache, finde ich. Weil es ist halt auch Kindergeschichten, aber für Erwachsene durchaus.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das
manchmal
ist
auch ein bisschen hart.
Rumo zum, also ist ja kein Kinderbuch auf
keinen Fall. Nee, da jetzt, wo du es sagst, denke ich auch an Passen. Ja. General Tic-Tac und so Geschichten, ja, da sind schon
mal Sachen. Oder auch Blaubeer mit dem Moloch und alles und so, das ist.
Ja, ja, jetzt wo du es sagst, aber es sind ja eigentlich, sollen es ja Kindergeschichten zum Großteil sein, würde ich sagen.
Ja, das hat, es kommt so ein bisschen im Gewand und das ist halt auch, viele kennen, glaube ich, Captain Blaubeer nur von diesem Puppentheater, was immer in der Sendung mit der Maus und so weiter läuft, ne?
Ich weiß nicht wo, aber.
Ihr kennt aber den Blaubeer so. Und da ist es ja immer so ein bisschen wirklich kindlich ulkig und so ein bisschen so mit diesem nordischen Seemannsdialekt. Und so, das ist halt gar, die Bücher sind halt so nicht. Das sind nicht, also wenn ihr denkt, das ist das Blaubeer, nein, das ist nicht, das Blaubeerbuch ist schon ganz anders. Es ist auch Blaubeer und der erzählt halt viel Stuss. Aber meine Lieblingsszene ist, aus dem Blaubeerbuch ist wirklich, als die, es gibt so eine Volkssportart, einfach Lügengeschichten zu erzählen. Und dann sitzen die in einem Stadion und es gibt so, wie Gladiatoren halt. Und die können halt einfach Geschichten erzählen, Lügengeschichten improvisieren. Und dann sitzen die da und erzählen, müssen sich gegenseitig Lügengeschichten erzählen und das Publikum hört zu und wer gewinnt. Und dann muss er gegen jemanden antreten, der halt der
mega krass lügen
kann. Der Spartakus unter den Lügnern ist, muss den halt besiegen. Das ist schon abgefahren.
Das erinnert mich auch gerade an eine Geschichte, an ein Konzept, was wir mal hatten. Wir haben es nie gemacht, aber und zwar war das, glaube ich, die Idee war, dass drei Leute, also ich hatte dann immer, glaube ich, dich, Florentin und weiß nicht, wer halt noch gut erzählen kann im Kopf. Und ihr dann einer von euch mit einer Geschichte anfängt und dann habt ihr so eine Bimmel in der Mitte und Florentin kann irgendwann auf die Bimmel kloppen und dann darf er die Geschichte weitererzählen. Und so hätte sich diese Geschichte dann quasi immer weitererzählt, dadurch, dass irgendjemand eine Idee hat und einfach diese Geschichte übernimmt und dann später wieder, hättest du sie wieder übernommen und versucht wieder auf deinen Weg zu bringen. Ich hätte das, in meinem Kopf ist es ganz lustig, aber du weißt halt bei sowas dann nie, wie es am Ende wird, ne? Ob es nur im Kopf lustig ist. Aber das wäre auch eine schöne Idee gewesen. Generell so kreative, wie heißt das? Improvisieren ist ja schon, also das können wir alle gut und das ist ja auch schön zu sehen.
Es wäre schon geil, wenn wir mal so, ich sag mal, das so handwerklich auch ein bisschen tiefer, also ich sag mal professioneller angehen würden. Es gibt schon so viel Regelwerke irgendwie im Impro-Theater-Kontext irgendwie. Florentin beherrscht die, glaube ich, also als einer
absolut von uns. Absolut, klar, der Fall, hat am meisten davon verinnerlicht.
Ja, auch Schule gemacht, blöd, ne? Der hat das ja wirklich gelernt so halt, ne? Und so gewisse Regelmäßigkeiten dahinter. Also das, ich hätte auch Bock, das einfach besser zu lernen und einfach auch mehr auszuprobieren, so, ne? Also ich habe jetzt auch wieder so ein Skit gesehen, so diese Change-Regel. Also so, du hast ein Setting und sobald jemand von außen einfach Change reinruft, musst du automatisch die Situation komplett verändern.
Ah, okay. Das
so, und nicht. Das alleine ist schon super interessant irgendwie. Das kannst du dann auch wirklich gut auf die Bühne bringen, wenn du dann das Handwerk da natürlich zu hast. Aber so als Gedankensport ist schon ganz geil, ey.
Also, ich wollte immer, als ich jetzt in Berlin nach Berlin gezogen bin, hatte ich immer vor, mich bei so einer Theatergruppe oder irgend sowas, ne, irgendwo so anzumelden und einfach so hobbymäßig sowas mal zu machen, um genau diesen Muskel so ein bisschen zu trainieren und auch Spaß dabei zu haben. Weil ich glaube, das macht ja voll Bock bei Game One, Game Two Drehs, irgendwo was zu spielen. Und irgendwie ist das ja auch, ist es schön, wenn man, wie gesagt, das trainieren kann, ne? Aber wo willst du sowas trainieren? Außer du produzierst was oder machst YouTube oder gehst in irgendeine, auf eine Bühne, oder?
Ich kenne die Michael Scott als von The Office, als er in seiner Improv-Class ist.
Gerade nicht,
nee, leider nicht, nee.
Und er ist, ich liebe die Serie einfach, aber der hat dann so einen Charakter, den er verkörpern will, weil er den geil findet und das ist irgendwie so ein Detective oder so. Der heißt auch so ähnlich wie Michael Scott, ich habe den Namen vergessen, Michael so und so heißt er. Und der will die ganze Zeit nur die anderen Improv-Teilnehmer zu Statisten in seinem eigenen Heldenfilm machen.
Okay, ich verstehe.
Und dann macht er die ganze Zeit, zieht er immer eine Pistole und sagt, Michael, du hast keine Pistole. Und dann, get out! Hey, so sehe ich mich, so würde ich das vermutlich auch machen, wenn ich in so eine Klasse gehe.
Ja, aber vielleicht ist er auch
Michael
ist ja
Scorn? Vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, Michael Scorn oder so heißt
es. Scorn, das klingt richtig.
Ja, ey, aber so sich in komplett neue Hobbys irgendwie reinzusetzen und dann irgendwie so ein bisschen, also ne, neue Leute kennenlernen, neues, weiß ich nicht, also muss man auch für gemacht sein, glaube ich. Und muss man auch irgendwie...
Ja, man muss den Eigenscharme ausschalten können.
Und dann seinen inneren Schweinehund irgendwie und seine Komfortzone verlassen irgendwie, um dann auch wieder was Neues irgendwie zuzulassen, so halt, ne? Also, weiß ich nicht.
Ja, ich bin da, ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich bin zu...
Du? Wieso?
Nee, ich könnte nicht in diese Improv-Classes reingehen. Weil irgendwie schüttelt's mich vor Eigenscham. Der Gedanke, es gibt hier so bei uns in der Nähe, wo wir auch unsere Game-2-Räumlichkeiten haben, da ist so ein kleiner Saal, wo auch immer so Theater probiert wird oder was. Und da war ich schon, bin ich schon manchmal vorbeigegangen. Und es schüttelte mich schon ein bisschen, der Gedanke, dass ich so vor, ich weiß nicht.
Achso, der Gedanke, auf der Bühne zu stehen vor Leuten schüttelt dich, oder?
Ja. Generell Leute.
Ja, ja, achso, ich dachte die ganze Zeit, so, du findest das Gehabe von diesen Leuten dann irgendwie blöd, wenn die da versuchen, irgendwie zu schauspielern. Aber nee, dann habe ich das
wirklich falsch. Nee, der Gedanke, dass ich daran teilhabe, dass ich, vielleicht bin ich zu schambehaftet oder sowas. Zu verkopft.
So lustig,
keine Ahnung.
Unsere Jobs und alles
an. Ja, aber das ist alles so bescheuert.
Ja, aber es ist auch.
Warum sind wir alle so verkrampft, was das angeht?
Weiß ich auch nicht. Nein, wahrscheinlich deswegen, weil wir das irgendwie dann doch irgendwie seit 20 Jahren irgendwo drin haben und dann einfach auch da Grenzen auch von uns selbst irgendwie kennengelernt haben. Weiß ich nicht. Also auf der einen Seite, ne, du hast gerade eben auch nochmal Konzepte angesprochen, so sich Gedanken zu machen, abzufabulieren, zu visionieren, sowas. Das ist ja, das machen wir immer schon irgendwie. Aber dieses ganze Drumherum sozusagen, das, was dann auch vonnöten ist in der Realität, da geht dann jeder entsprechend anders mit um halt, ne? Also.
Ey, aber ich muss mal wirklich, ich muss dich kurz mal loben, weil ich war immer beeindruckt, wie gut du, ohne das irgendwie jetzt groß, du musstest da keine Vorbereitung haben oder dich irgendwie, du brauchst jetzt auch nicht einen Redakteur, der irgendwie das groß erklärt, sondern du hast es immer geschafft, so schauspielerische Sachen mega gut umzusetzen, ohne groß, dass man da dir helfen musste. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich brauche dann unglaublich viel so, ja, nee, das ist schon gut und so. Ich brauche dann Leute, die mir irgendwie suggerieren, dass das alles voll okay ist, weil ich so voller Selbstzweifel bin in so Fällen. Und bei dir war das immer so, es sah auch immer so gut aus.
Oh, danke.
Welche jetzt, ja, weißt du noch, die, was Schröckert gemacht hat, wo sie die Gangster-Szenen gemacht haben.
Sleeping
und so.
Dogs meinst du da
was? Ja, genau, wo du mit Ede auch redest und so. Ja. Das sind alles so Szenen, wo ich dachte, wow, das ist voll, das sieht voll filmisch aus. Du hast da irgendwie echt so ein... Du hast diesen Blick einfach, der, glaube ich, funktioniert. Auch wenn du das gar nicht weißt, so, dass du irgend sowas hast, ne?
Der, dankeschön. Aber weiß ich nicht. Also, ja, dankeschön.
Nö, ne, wollte ich einfach, man kann ja auch mal einfach mal nett sein.
Man kann ja auch einfach mal nett sein.
Habt ihr die Oscars gesehen oder irgendwas davon?
Nee. Es werden einem dann manchmal so Ausschnitte dann in den Feed gespült, irgendwelche Dankesreden, die vielleicht ein bisschen hervorgestochen haben. Aber ich habe die Oscars nicht gesehen und ich bin auch gar nicht so ein Oscar-Typ.
Das ist mir auch mal zu spät.
Ja, also zum einen das, aber auch, weil ich jetzt dieser ganzen Veranstaltung gar nicht so viel abgewinnen kann. Das ist ja eh, ob jetzt ein Film den Preis gewinnt oder nicht, das ist halt so ein Gossip-Ding einfach. Das ist ja nicht, na, aber guck mal, beim Fußball, da gewinnt dann einer was. Und dann ist aber auch, der Wettbewerb ist abgebildet. So, und da hast du, okay, es gibt diese Filme und dann irgendwer entscheidet das, wer kriegt jetzt nicht den Preis. Und
die Academy ist das.
Die spielen Fußball ohne Tore und am Ende wird eine Jury entscheiden, wer gewinnt.
Genau, so ungefähr.
Das finde ich gut.
Sportler des Jahres gibt es ja, ne? Es gibt ja, also
ja, okay,
auch so, in dem Sinne gibt es das ja halt irgendwie.
Ja, aber das ist, also keine Ahnung, und dann, ich bin da nicht so, und ich habe auch nie so, dass ich auf diese Welt gucke und denke, ich will dazugehören oder so. Das ist, weißt du, was ich meine? Mir fehlt da so der...
Ja. Man wäre gerne irgendwie, man wäre auch auf dieser Ebene der Leute irgendwie, dass du so neben coolen Leuten sitzt, so Robert Downey Jr. irgendwie zu dir so sagt, so, ja, cool, wenn er gewinnt und dann geht er an dir vorbei oder so, so irgendwo dabei sein. Aber ich, diese Jobs machen oder das, was die können, das weiß ich ja, dass ich das gar nicht könnte, also als Beispiel. Mhm. Deswegen, ich gucke das immer mit so einem wachenden, mit so einem lachenden und so einem weinenden Auge, weil so ein bisschen möchte ich sowas auch machen, auch die Art, dass die sich da alle feiern, also, dass die da völlig, ich will nicht sagen egofrei, weil das Gegenteil ist natürlich der Fall, aber dass die so einfach sagen, so, wir feiern jetzt unseren Shit, wir sind alle saucoole Leute, du bist der Allercoolste und du bist auch cool und irgendwie, das ist so eine Gemeinschaft. Natürlich ist es eine sehr elitäre, ne, abgehobene Gemeinschaft, aber die sind da unter sich. Wenn du da sitzt, weißt du, das ist meine Crowd, das sind meine Peers, so. Und das hast du heute in unseren Jobs nur, wenn du auf so Influencer-Sachen gehst oder auf so, wo viele Streamer sind oder so, okay, aber als deutscher Schauspieler zum Beispiel stelle ich mir das schwer vor. Wer sind denn meine Kollegen so richtig, ne?
Ah, da gibt's sicherlich auch eine Form, ne, irgendeine Szene oder so. Gibt's auch. Aber klar, Hollywood.
Immer in der Stadt, ne? Ich glaube, das ist dann immer in der Stadt abhängig. Weil in den USA hast du ja so Hollywood.
Ja.
So ein Ort. Ja. Und hier hast du halt dann Köln und die Schauspielszene in München und dann noch irgendwie Berlin. Das ist, glaube ich, das zerfasert. Mhm. Das sorgt dafür, dass die nicht so richtig netzwerken können. Naja, weil ist nur eine Idee. Ich habe doch keine Ahnung davon.
Ja, ach, es gibt ja diesen Lola und so. Also es gibt schon genug Awards auch im deutschsprachigen, die irgendwie versuchen, das Handwerk irgendwie abzulichten und dann auch irgendwie die
ja, die, ne, also gegen das, die Awards wollte ich gar nicht schießen, da habe ich keine Ahnung. Eher, ich meinte eher so die, wie gesagt, da hast du halt das Gefühl, wir sind eine Einheit und hier, woanders hast du halt, nicht so einen Fokus wie Hollywood, ne? Ich glaube, das ist das Ding. Mhm. Dass du da einfach genau wie Silicon Valley, du hast einfach so einen Laserfokus auf ein Thema in einer Location.
Laserfokus. Ja. Ich habe Dune jetzt endlich gesehen, Teil 1.
Eins?
Freue ich mich drauf. Ich freue mich auf Dune 2. Möchte ich mir angucken.
Jetzt demnächst. Hast du mal ins Buch oder so reingelesen? Wir haben ja mal einen Buchclub gemacht dazu.
Ja.
Ich habe, glaube ich, ganz früh, wirklich, da war ich sehr jung, habe ich, glaube ich, irgendwann mal den Film irgendwo gesehen, aber ich kann mich an Szenen erinnern,
den,
aber nicht
den Lynch-Film, ne?
Der ist nicht hängen geblieben. Das war irgendwie für mich alles so Kauderwelsch.
Doch bei mir ist, also ganz mehr, ich will. Dieser Baron Harkonnen hat ja, es ist so eine ekelhafte, geile Idee. Oh, sowas kann ich mir nicht mehr ausdenken. Der hat ja diese Untergebenen, die ja eigentlich sowas wie Sklaven sind, und die haben ja hier so einen Stöpsel am Herzen.
Im Buch meinst du jetzt, oder?
Im Film auch. Oh, okay. Und diese Harkonnen sind ja einfach widerliche Menschen. Und wenn denen das irgendwie, wenn die genervt sind oder einfach nicht auch nur aus Spaß, so wie so römische dekadente Kaiser oder so, zupfen die denen halt diesen Pfropfen raus und dann verbluten die. Und das ist halt einfach ein Feature. Wenn du für die arbeitest, hast du einen Stöpsel zu deinem Herzen. Und es zeigt, es ist einfach so eine geile, so eine brutale, gemeine, unnötige Idee, ne? Die aber gleichzeitig so, du bist so sowas von meine Bitch in diesem Moment, so, ne? Diese Leute zu degradiert zu, was weiß ich, was das dann ist. Also, das ist so die schlimmste Szene, finde ich.
In welchem Teil?
Harkonnen fliegt da so rum.
10.000 irgendwas ist das, ne?
Ja, also absurd weit in die Zukunft, ja.
Okay.
Ja, ja.
Aber Spice haben wir jetzt schon.
Spice
haben wir jetzt
Badesalz.
Schon. Aber es ist dieses furchtbare Spice, wo Leute andere Gesichter essen und so.
Ach, diese Nummer.
Diese schlimmen Drogengeschichten.
Ja, ja.
Ach Gott. Ich meine ja, Spice ist ja da die Droge, wir haben das auch, bei uns ist es schlechter.
Ja, das, die Droge hat, das ist ja nicht nur, dass man jetzt in den körperlichen Rausch verfällt bei Dune, sondern das ist ja so ein Enhancement auch, dass man dann dieses ganze Sternfahren, Sternreisen ist ja nur durch dieses Spice möglich.
Freust du dich nicht tierisch auf Drei Sonnen? Das kommt doch jetzt am 21. März, das ist ja bald.
Ja, kommt auch.
Ich habe den Trailer gesehen, aber das ist wie so oft bei mir, wenn ich dann so den Trailer sehe, dann denke ich erstmal so, oh nee, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ja. Und dann ist das, dann nehme ich davon schon Abstand, sag ich mal. Weil in meinem Kopf sehen die Charaktere anders aus, in meinem Kopf passt da auch die Musik nicht und so, also mal gucken.
Ja,
also,
das ist halt das Problem, wenn du vorher die Bücher gelesen hast, dann ist das schwer, dass die Umsetzung damit konkurriert. Aber es gibt, finde ich, auch ein paar gute Sachen. Also jetzt Silo zum Beispiel fand ich gut umgesetzt. Gibt es auch viele Positivbeispiele. The Expanse ist gut umgesetzt.
Stimmt, ne? Das ist auch, das musste ich doch freuen. Das Spiel kam raus auch und so.
Ja.
Also, gibt schon.
Ja, gibt's schon viele, viele coole Sachen. Und ich wollte noch zu Dune eben sagen, weil es natürlich durch diesen Film jetzt nochmal sehr gehypt wird. Das Buch ist ja uralt, das ist ja aus den 60ern oder sowas. Und da viel von dem, was da drin steckt, findet man zum Beispiel auch in Star Wars. Mhm. Weil es wird ja immer viel so, auch zum Beispiel bei Harry Potter kommen ja immer viele Leute und sagen, ja, das ist ja dir geklaut und bei Herr der Ringe geklaut und das ist geklaut und so. Aber selbst Star Wars kannst du rein theoretisch ganz viele Elemente aus Dune wiederfinden. Das fängt an mit, du hast diesen weisen Jungen, du hast die Wüstenplaneten, dann hast du die Obi-Wan-Kenobi-Figur, die mit drin ist, die Yoda-Figur hast du mit drin und so, Sternen, also Reisen sowieso. Also viele, dann hast du die Harkonnen, du hast einen Imperator.
Ja, es ist so wirklich, je mehr du sagst, desto eher sieht man, dass es wirklich eine Kopie, aber eine Anlehnung.
Ja, also da gibt es schon viele, und die Frage ist ja auch immer, wie sehr will man das jetzt auf die Spitze treiben? Aber man könnte schon wirklich sagen, ja, guck mal, das ist fast deckungsgleich. Ne? Also,
wenn du das nimmst und dann diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ihr würdet sie sofort erkennen, die Artworks, die damals für den allerersten, den vierten Teil gemacht wurden. Ich habe leider vergessen, wie der Autor, wie der Grafiker heißt, aber der hat eigentlich den Style, den wir heute auch so lieben, diesen kantigen, gebrauchten Youth-Look dieser ganzen Welt. hat den designed. Wenn du dir das anguckst, siehst du, wow, das sieht ja eins zu eins aus, wie später auch alles aussah. Die AT-ATs, die X-Wings, die Flieger, die Snow, diese Schneedinger da, mit denen sie rummachen. Also, das ist so krass, wenn du dir das anguckst, denkst, wow, da ist dieser Art-Designer, der halt die Zeichnungen gemacht hat, der eigentlich das ganze Ding erfunden hat, meiner Ansicht nach. Klar, ich weiß, George Lucas, ich kenne die Geschichte, ist ja auch, ich will den Erfolg ja nicht schmälern. Ich sag nur, dass er am meisten dazu beigetragen hat, dazu, wie wir heute solche Sachen sehen.
Stil geprägt.
Ist den Stil geprägt, unsere Vorstellung geprägt, jedes Lichtschwert, quasi jedes Papprohr, was ich gehalten habe, geht zurück auf seine Zeichnung. Und das ist so krass, weil der natürlich bei weitem nicht das bekommen hat. Weder weiß man heute noch genau, außer Nerds, wie der heißt. Und man hat irgendwie, man weiß gar nichts irgendwie. Der hat auch nie was bekommen irgendwie so richtig. Und ich denke mir, ich war dann bei Lego und sehe irgendwie den AT-AT für 850 Euro. Habe ich schon wieder gedacht, Alter, Lego, ey. Ihr habt völlig einen Schatten. Du zahlst, es ist zusammengeschmolzen, es ist ein Klumpen von Wert von 30 Cent. Und die packen halt einfach die 850 Euro obendrauf, weil es ja eine Marke Star Wars. Und du darfst nicht ähnliche Plastikdinger genauso anordnen. Das ist verboten. Denn dann ist es ja ein AT-AT. Aber weißt du, was ich meine? Es ist so irre eigentlich. Die verkaufen dir Plastikteile, die du so anordnest, dass sie was ergeben, wofür du 850 Euro Rechte zahlen musst. Aber wenn jemand anders das macht und du baust es genauso zusammen, ist es illegal. Ist das nicht real?
Du kaufst das Design halt, ne?
Ja, aber das ist wie wenn du ein Haus, baust ein Haus, sagst, das darf niemand mehr vier Wände haben. Dach habe ich erfunden. Also irgendwie so fühlt es sich für mich komisch an.
Aber du kannst ja im Privaten.
Nein, klar, aber du kannst nicht ein Set rausbringen, ABAB, wo dann irgendwie, ja, gut, wo er fünf Beine hat. Und
aber das finde ich auch ein Stück weit okay, weil das ist
Eigentlich ist es doch komisch, weil du könntest es ja anders zusammenbauen. Wie wär's, du baust das anders zusammen? Auf dem Cover ist es irgendwie ein LKW, aber in Wirklichkeit ist es der perfekte AT-AT. Ja,
aber okay, wenn die Teile dann da drin sind und du das irgendwie so, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand was gegen sagen kann. Aber das wär so, als wenn ich deine Geschichte nehme, ändere den Namen des Protagonisten und veröffentliche die in meinem Namen und sage, ja, hab ich das.
Also ChatGPT eigentlich.
Ja, es gibt ja schon, dass es ein bisschen Urheberrecht gibt, finde ich schon in Ordnung. Aber alles andere, das ist natürlich dann, wenn du bei 850 Euro bist.
Wie, also ich hätte es eh nie gekauft, aber ich dachte, wie teuer kann das Ding sein? 200 Euro. Ja. Und aber so 800 Euro, das ist so, als Elternteil würde ich da einfach alles zusammentreten. Ich hätte diesen Lego-Laden zerlegt. Aber ich meine, ist ja nicht schlimm, können sie wieder aufbauen.
Wer kauft sich denn sowas?
Naja, Sammler.
Wahnsinnige.
Sammler halt, Sammler.
Ja, und nur,
also
warum Männer?
Kaufen sich Leute 400 Sneaker oder warum kaufen sich Leute, also ist es ein Konsumding und irgendwann willst du es haben und dann ist der Preis sogar dann hauptsächlich vielleicht sogar das Hauptargument, warum du so viel Geld bezahlst.
Aber ich glaube, dass die Ressourcen bei Plastik nicht so schwer sind. Also es ist nicht so, als ob da jetzt irgendein Notstand ist, dass das so teuer sein muss, sondern die machen es einfach, weil es Leute zahlen.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Ja, muss ja.
Wahrscheinlich ist es.
Aber das ist ja wirklich absurd, dass Leute so viel dafür bereiten.
Bei 200 würden wir jetzt gar nicht drüber reden, aber ich fand das so krass viel. Es kostet so viel wie ein Handy. Also wie ein iPhone. Ja. Das ist doch irre.
Und dann baut man das ja einmal, ich kenne das ja auch über jetzt natürlich dann wieder mit meinem Sohn, kommt man ja wieder zurück in solche Phasen, kaufst du halt irgendein Set, irgendein Drachen oder ein Tempel oder whatever und dann baut man das einmal zusammen und dann steht das halt da. Mhm. Und du kannst halt mit Lego auch nicht so gut spielen. Also, ne, du kannst das geil bauen, das macht Spaß,
genau.
Aber wenn du es dann fertig hast, ist es nicht so praktisch, weil diese Dinger, wir haben zum Beispiel so einen Drachen, okay, dann fliegst du damit durch die Gegend und dann gehen aber mal Teile ab, das sind ja teilweise auch sehr klein, das ist ja nicht alles so massiver Klumpen, das ist ja teilweise echt filigran. Da hast du so kleine, so diese Flügelmembran und was ist das? Und dann geht das halt einfach ab und dann fliegt das da im Kinderzimmer rum und dann kommen die Teile abhanden und so. Dann musst du das ja auch irgendwo lagern und dann bei der Lagerung kann es mal sein, dass mal die ein bisschen auseinanderfallen. So, das ist nicht, also wirklich zum Hand, sowas wie Playmobil ist zum Spielen besser. Einfach, wenn du wirklich spielen
willst. Ich fand Playmobil aber immer scheiße, Mann. Das sah immer so blöd aus. Das war für die ganz blöden Kinder. Also dachte ich damals. Weil das sah nicht so cool aus. Die hatten diese komischen Topfschnittfrisuren. Die Figuren sahen blöde aus. Alles war schon fertig gebaut. Ich stimme dir zu. Aber trotzdem war das für mich damals mega uncool. Ich war immer zu alt für Playmobil. Mhm.
Ich habe voll viel Playmobil auch gespielt. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe reden und ich habe teilweise auch alleine, weil ich auch niemanden hatte, der ich hab viel Playmobil gespielt. Ich hab, also, weil, einfach, keine Ahnung, einfach da hast du dann halt dir irgendwas aufgebaut und in deiner Fantasie halt irgendwelche Abenteuer erlebt oder so. Und das ist halt auch immer, und was mich so an Menschen nervt, ist, dass immer, ja wirklich, was ich wirklich so, wo ich direkt so ein, ja, jetzt werde ich aber auch ein bisschen zickig gerade, ich weiß, aber das ist für mich so ein charakterliches K.O.-Kriterium, wo ich gerne die Faust aus der anderen Dimension hätte. Wenn Menschen immer sagen, dass Dinge gegenüberstellen und behaupten, das eine ist gut und das andere ist schlecht und du musst dich einem dieser beiden Dinge zuordnen und wirst kategorisiert und entweder du gehörst dazu oder dazu. Und das ist zum Beispiel mit Star Wars und Star Trek so, das ist mit, was weiß ich, mit Herr der Ringe und Harry Potter, whatever, keine Ahnung. Yeah. Wo, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt auch ganz extrem bei Lego und Playmobil, wo Leute dann kommen, ah, ich war ein Lego-Kind. Ach, ich hasse Playmo-Kinder. So, und ich denke so, halt die Fresse, du Arsch. So, nee, wirklich, ey, du dummer Mensch. Das ist doch fuck egal. Mit welchem Spielzeug du gespielt hast. Ja, das ist doch keine Biografie dahinter, wenn du mit dem einen oder mit dem anderen mal dieses Abschied, ah, und du warst ein Playmo-Kind, ah, ich war ein Lego-Kind und so. Oh, ich möchte so, ich hasse das.
Ja. Ich wollte da nichts triggern. Ich sage ja nur, dass ich als Kind immer dachte, das ist für Jüngere.
Es ist dieses Zugehörigkeitsding, dieses
Jüngere.
Ja, also ich habe scheinbar das Alter verpasst, indem ich so einen Scheiß benutze, dachte ich.
Ja. Ich hab immer gedacht, für die Playmobil hatten, dass es teurer ist, habe ich immer gedacht, als Kind. Mhm. Tatsächlich. Ich habe immer gedacht, dass das Playmobil teurer ist. Kann sein, einfach weil die Teile ja so schon fertig waren und irgendwie habe ich immer gedacht, also als Kind habe ich immer gedacht, auch bei Freunden, ich habe wenig Playmobil gehabt, aber bei anderen habe ich immer gedacht, boah, krass, bist du rich, so, ne, krass, ein Piratenschiff aus Playmobil, ich fand das auch okay, cool,
das ist aber auch geil,
aber ich konnte mir das nicht, also, ne, so, aber auf der anderen Seite, ich hatte voll viel Lego, also, ne, das ist so, für mich war das, ich habe, meine Perzeption war anders, also ich habe das anders abgespeichert, ja, so, ja. Ne? Aber ich fand Playmobil auch geil, aber es kommt dann eher darauf an, was hatten dann andere zu spielen, so halt. Ne?
Also das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist halt, bei Lego baust, kannst du halt kreativ sein und Sachen bauen und stundenlang irgendwas Cooles machen. Das andere ist halt eher so ein Rollenspiel oder Fantasie, wo du in eine Fantasiewelt eintauchst. Das sind halt einfach unterschiedliche Arten zu spielen und deswegen ist der Vergleich auch völlig lächerlich.
Naja, bei Lego ist es schon so, dass du auch das Gleiche hast und dass du es selber auch bauen kannst.
Ja, aber das ist der Prozess des
Bauens. Also ich würde schon sagen, dass Lego schon das deutlich geilere ist.
Also bei meiner Erfahrung ist, ich weiß nicht, aber ich fühle mich davon nicht angegriffen, weil ich ja selber Lego gespielt habe und bis heute mit meinem Sohn unzählige Stunden irgendeinen Shit gebaut habe mit Duplo oder Lego. Duplo ist übrigens auch mega geil.
Stimmt, Duplo, die habe ich ganz vergessen. Ja. Das ist so ein bisschen das ungewünschte Drittkind.
Nee, überhaupt nicht.
So.
Duplo ist mega geil.
Aber was macht die denn?
Einstiegsdroge halt.
Das ist einfach größere Baudinger und du kannst halt einfach super größere Sachen bauen.
Die haben diese großen vier.
Ja, einfach größer.
Diese großen vier
kompatibel,
wo du alles.
Du kannst Lego und Duplo zusammen verbauen.
Ernsthaft?
Ja, die sind kompatibel. Das ist mega geil.
Gehören die zur selben Firma oder hat sich da einfach jemand gesagt,
nee, pass auf,
ich mach einfach.
Ja.
Und Duplo, smart. Könnte ich jetzt Sachen bauen? Könnte ich Plastik-Zwischendinger erfinden?
Klemmbausteine.
Wo Lego aber drauf passt?
Ja, darfst du inzwischen, weil die Lizenz von Lego, also tatsächlich das Patent von Lego für explizit diese Größen
deswegen
ist ausgelaufen.
Deswegen nennen die das alle jetzt Klemmbausteine.
Vor 2 Jahren oder sowas,
ja genau.
Vor 2 Jahren war es, glaube ich.
Rechts, ne? Und du musst es halt auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so gut zu Urban Legend, du darfst, die wollen halt verhindern, dass der Name Lego in so eine Public Domain übergeht, so wie es mit Tempo ist oder so, dass halt so ein Begriff auf einmal für etwas steht, was dann, wo das Markenrecht rausgelöst wird, weil es halt.
Ja, logisch.
Ne?
Ja. So dass nicht jeder Begriff Lego ist. Nennen kann auch, klar.
Und deswegen ist, glaube ich, auch Lego wichtig, dass man so Klemmbausteine sagt, damit dieser Name nicht ins Allgemeingut übergeht. So, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Gefährliches Halbwissen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, Duplo ist mega geil, du kannst richtig geile Sachen bauen. Und was mich daran nervt, ist jetzt. Ich wollte nur sagen, ich habe auch viel Lego gespielt, aber diese Grenze zu ziehen und zu sagen, du kannst entweder du bist das eine oder du bist das andere und das ist das, was ich
sage. Ja, aber das siehst du ja leider überall. Also das ist dieses, ey, wirklich, also dieses rechts, links, oben, unten, sei für eins oder du bist das andere. Wenn ich für mich, ist es gegen mich. Also geht mir auch, das siehst du leider überall.
Aber das scheint auch.
Das macht mich auch wahnsinnig. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Also wirklich dann auch von außen. Der Anspruch, ja, ich muss mich entscheiden. So, das ist das Ding. Also ich kann nicht sagen so, hey, wieso, ich spiele mit beidem, so ungefähr. Ja. Sondern entweder oder sein. Entweder ich gehöre zu den Guten oder zu den Schlechten, je nachdem, was die andere Person denkt, was gut oder schlecht ist.
Ist das vielleicht ist nervig. Wie die Höhle und das Feuer auch so eine Sache?
Oh, Höhengleichnis oder was?
Tief, nein, nein. Ich meine, nee. Entschuldigung. Die Sachen, über die wir, auch wenn beides zusammenpasst. Ja. Ich meinte aber einzeln, weil wir ja darüber gesprochen haben, ne? Man guckt ins Feuer und wofür archaische Emotionen, die ausgelöst werden und so Instinkte, die da gefüttert werden. Ist es vielleicht da auch so, dass man instinktiv als Mensch oder als Tier dieser Rasse denkt, oh, wir müssen, ich brauche eine Gruppe, ich muss irgendwo zugehören. Also, keine Ahnung, mein Hund ist nur glücklich, wenn das ganze Rudel zusammen ist. Wenn einer fehlt, ist er irgendwie unausgeglichen, dann merkt man, er wartet irgendwie immer, er macht sich Sorgen oder so, er ist nicht happy. Aber sobald alle drei zusammen sind, ist der happy und glücklich und merkst, okay, hier fühlt er sich richtig. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein Ding, was wir einfach uns wegzivilisationiert haben, dass wir halt, dass wir denken, wir brauchen das nicht. Leute werden immer einsamer und so, ne, obwohl wir so nah beieinander mittlerweile alle sind. Also vielleicht ist da was dran.
Ja,
wir wollen zugehören, aber ich glaube, die wenigsten wollen eigentlich zu irgendeiner Politik oder irgendwas dazugehören oder irgendeiner Gruppe, irgendeiner speziellen Gruppe. Man will eigentlich nur zugehören.
Ja, genau, man will zu irgendwas
dazugehören. Also egal was, meine ich jetzt damit. Es ist fast egal, Hauptsache, das sind Leute, die sagen, du gehörst dazu.
Und oftmals ist im zweiten Schritt halt die Abgrenzung zu was anderem genauso identitätsstiftend, so dass du halt, neulich habe ich erzählt, mein Sohn hat, die ganzen Freunde von dem sind alle St. Pauli-Fans und auf einmal ist der so, ja, St. Pauli und fängt dann aber auch im nächsten Schritt an, HSV Himmel in Kakao und so zu singen.
Oh, das geht gar nicht.
Weil das halt auch Teil dieser Identifikation ist, dass du dich abgrenzt und andere sind das Feindbild. Das
aber er kann sich ja nicht von dir abgrenzen, das wird ja nur Probleme geben.
Nee, ich habe auch wirklich mit ihm geredet. Und ich habe auch wirklich mit ihm geredet und er ist schlau, so er sagte dann auch so: Das ist doch eigentlich nur, ich verstehe das gar nicht, das ist doch eigentlich nur ein Spiel. So, die spielen doch einfach nur Fußball. Wieso ist denn da überhaupt so, wieso ist das denn so aufgeladen? Und ja, konnte ich auch nur sagen, ja, hast du völlig recht.
Ja, aber trotzdem.
HSV ist Playmobil.
So, nee, aber was ich damit sagen will, ist, dass du in ganz vielen Situationen ja im Leben und das auch schon als Kind kommst du in eine Situation, wo du dazugehören willst auf dem Schulhof oder in irgendeinem, du willst halt nicht der Außenseiter sein und dann nimmst du das an, was die anderen machen. Das siehst du ja auch in Mode oder so, auch früher schon als Kind, wenn man einfach alle Leute ziehen jetzt Doc Martens an oder sowas, ja, musst du halt auch dann an,
ja, ne, das man ist, ohne es zu hinterfragen, ist genau. Man allem hinterhergerannt,
hat
alles mitgemacht,
sein.
Was, wir tragen jetzt alle irgendwelche breiten Hosen oder so, ja, okay, wo kriege ich die her, okay, ich kauf sie. Du wolltest einfach nur nicht, man hat extreme Angst, ausgegrenzt zu werden, so.
Ja, und also, das muss ja, ja, genau, und das ist eigentlich total perfide, ne, da gibt's so ein paar, die Trendsetter, ein paar Leute, die damit anfangen und die anderen trotten hinterher. Und zwar nicht, weil sie es geil finden, sondern sie trotten hinterher aus der Angst, nicht dazuzugehören, nicht länger dazuzugehören. Das ist so der Druck.
Weil der Rudelführer irgendwas macht und dann müssen die alle
und die trotten hinterher. Und man fühlt sich ja instant auch so dumm, weil natürlich auch diese Modeindustrie, die muss ja ständig was Neues machen, weil sonst hört sie ja auf zu existieren. Wenn man sich irgendwann mal darauf einigen könnte, stimmt, dass Klamotten auf eine gewisse Art und Weise auszusehen haben, dann würde man Sachen haben im Schrank und dann alle paar Jahre, wenn die abgewetzt sind, kauft man sich was Neues von der gleichen Bauart. Aber dadurch, dass ständig irgendwas in und out ist und du ständig das Gefühl hast, ich muss was aussortieren und ich muss wieder, Hosen, allein so, ich finde Schlaghose ist ja das lächerlichste Beispiel überhaupt, dass diese Schlaghose halt alle 20 Jahre einfach wiederkommt.
Ja.
Und dann aber auch verschwindet wieder. Und dann, aber das ist ja notwendig, um das in Gang zu halten. Und wenn man die alle ausschalten würde.
Wie ausschalten?
Ja, mit einer Faust aus der anderen Dimension.
Die ja, aber was sagen, willst du ausschalten? Ja, Mode oder was?
Ja, Mode. Die sitzen da jetzt am Reißbrett. Ja, ja, natürlich, diese ganzen.
Du willst Fast Fashion töten. Und da stimme ich eben zu. Das ist wirklich, hat's verdient. Du kannst weiter erzählen.
Ja.
Wie die Faust aus dem Nichts.
Genau.
Weil die Modedesigner.
Ja. Wir müssen halt mit. Da sind so ein paar Leute, die haben halt diesen Job. Und die haben natürlich auch ein Interesse, den zu behalten und Geld zu verdienen. Und die sitzen halt am Reißbrett und die haben eine Notwendigkeit, neue Sachen zu machen oder alte wieder aufleben zu lassen. Die drehen sich im Kleinen vorne so in einer Radkappe. Da, nee, wie heißt das in der Mitte da? In der Achse? So? Und wir sind außen das große Rad und müssen uns immer mitdrehen, weil.
Ich verstehe.
So ist es doch.
Ich stimme dir absolut zu. Ich bin ja auch kein Fan, aber. Meine Frau arbeitet ja in der Fashion und die könnte dir jetzt halt natürlich genau erklären, warum das gut ist und wichtig ist für die Menschheit und uns in der Vergangenheit geholfen hat und so. Ja, ich meine, also es ist ja irgendwie so, dieses, da sind wir wieder bei dieser Tribalisierung, diesem irgendwo zugehören, das machen Klamotten ja, ne? Die bringen dich ja dann in eine Jugendkultur rein.
Gruppe, ja.
Für viele ist das halt echt wichtig, um sich abzugrenzen, um sich selbst eine Persönlichkeit auch zu kaufen. Also es klingt jetzt böser als gemeint, ist einfach Kleider machen Leute, ne? Es definiert einen nun mal, ob man den ganzen Tag im Anzug rumläuft oder im Schlafanzug. Das sind einfach zwei grundlegend unterschiedliche Dinge.
Kann man das nicht einfach über Farben regeln? Kann man nicht sagen, es gibt doch so viele Farben.
Das ist
Farben.
Eine gute Idee.
Kann man nicht einfach sagen, okay, wir
seriöse
haben jetzt,
Farben und
aber das, so, wir haben alles
das da begrenzt Star doch einfach Trek. Alles total.
Nein,
Star Trek macht's ganz gut.
Macht's richtig. Star Trek, Leute, guckt mehr Star Trek. Da gibt es, die haben alle diese Uniform an und das sind jetzt keine bedrohlichen Uniformen. Es ist jetzt nicht dieses, ne, diese dystopische Vorstellung von alle sind
konform. Die Star Trek-Uniformen sind alle so unglaublich
die sind geil. Und dann hast du halt, du hast Rot, du hast Blau, du hast Gelb. Wow,
unendlich viele Farben.
Unendlich viele Farben. Und dann, so, und dann kannst du ja auch sagen, okay,
weißt du, immer, einer was
ich fühle mich heute orange. So.
Ah, das ist gut. Du bist auch orange, das steht ja aber gut, ja. Und das Schöne ist ja, wenn du bei Star Trek, wenn du da mal einfach mal ein bisschen chillen willst, dann machst du einmal so ritsch und dann macht das so ein bisschen auf.
Ja.
Und das reicht schon. Dann bist du gechillt, dann wissen alle, oh Mann, ey, du hängst ja den ganzen Tag nur auf dem Sofa, mach doch mal mach den Reißverschluss hoch.
Ja. Nein, mach ich nicht, Mama.
Ja.
Nein, mach ich nicht, Mama.
Das ist auch der Pubertätsreißverschluss. Der ist nur dafür da, ein bisschen mehr Abgrenzungsspielraum zu bieten.
Ist mir neulich in Feed eingespult worden, fand ich auch lustig, weil ich hatte mir damals schon mal Gedanken dazu gemacht. Ich bin kurz bei Star Wars, ne? Wir waren gerade bei Star Trek, bei Star Wars. Und zwar gibt es eine verbotene Kampftechnik in Star Wars. Könnt ihr...
Terraskesi? Nee, das ist die, was die Jedi lernen, ne? Es gibt Masters of Terraskesi.
Tatsächlich, das ist deren, also ich fand das sehr lustig. Also ich hatte den Gedanken nämlich schon beim Schwertkampf, als ich das damals selber alles ganz geil fand. Aber meine Frage war, warum machen die das teilweise nicht einfach aus und wieder verschieben das und machen wieder an? Ja. Das heißt, du kämpfst
aus und
rein einfach decken, kurz runter und wieder anmachen. Mhm. Also warum macht man das eigentlich nicht? Das war so eine Kernfrage, die ich hatte. Und jetzt habe ich neulich, mein Feed wurde mir das eingespült und da wurde nur kurz, ich habe da nicht weiter recherchiert, aber es interessiert mich eigentlich. Da wurde dann in diesem Ding nur erklärt, ja, das ist so eine Konvention. Da haben die Jedis und
da
die
Sith
selber gesagt, das machen wir nicht.
Das ist so geil, ne?
So.
Also bringen ganze Planeten um, cheaten, betrügen, lügen, aber da dann...
Ja, das ist die Grenze.
Und an Austrick nicht.
Das ist dann ja, also selbst da gibt es scheinbar Konventionen, die unausgesprochen sind, wo man dann in den extremsten Fällen, wo die dann sagen so, ja, nee, das aber nicht. Ja. Das ist uncool.
Das ist eine Möglichkeit.
Und das ist die Frage, da komme ich jetzt wieder zurück, so von wegen, also welche Konventionen sollten wir denn vielleicht auch dann für uns haben, um jetzt zu sagen, so, ja, ey, lass uns mal, letzte Woche hatten wir es mit den scheiß Schuhen im Zug, Alter, wie das schon wieder diskutiert wurde. Ey.
Ich habe keine Ahnung, wovon.
Was hat jemand im Zug die Schuhe
vor zwei
ausgezogen?
Wochen, vor zwei Wochen waren Colin und Florentin im Schnack. Nee, war Colin, du warst da.
Nee,
Colin war nicht da.
Ich war da, Eddie und Florentin.
Ja. Da ging es um gesellschaftliche Konventionen anhand des Beispiels von Schuhe ausziehen in der Bahn.
Da und im Flugzeug ist richtig schlimm, finde ich. Mhm. Wenn sie dann auch noch neben die, weißt du, die Füße dann so rechts neben die Haut des Flugzeugs und den Sitz, ne,
oh,
der Klassiker.
Da mag ich's am liebsten.
Und dann siehst du da so, ist da so ein Sockenfuß neben mir und manchmal kommst du da ran mit der Ecke oder so.
Oh, das habe ich so oft gemacht. Genau in diese Ecke.
Oh,
reinwieseln mit dem Fuß.
Das hast du gemacht.
Und dann immer mit den Daumen.
Aber Budi, dir gehört diese Spalte nicht. Die Spalte gehört dem vor dir. Nee, der hat dafür bezahlt.
Das ist der Punkt, wo ich auch wirklich, ich bin sehr schüchtern und ich bin so konfrontationsscheu mit sowas, ne?
Lass uns das Thema nicht nochmal
auf das einer, weil das ist noch eine neue Dimension.
Welch, wie, was?
Ja, sorry, Schuhe im Zugabteil ausziehen ist schon
ein bisschen hart.
Aber seine Socken in diese kleine Lücke zwischen Sitz und Haut des Flugzeugs zu stopfen.
Oder
und
Zug.
Und auf einmal ist links und rechts neben dir ein Fuß.
Das ist noch schlimmer, beide Ecken.
Oder diese Leute, die gibt's ja auch so Videos, ist mir noch nie passiert, die dann, also in der Regel sind es Frauen, weil sie in aller Regel längere Haare haben, die so nach hinten machen und dann über den Sitz, dass die quasi dann über dem Monitor in der Rückenlehne sind.
Hä?
Ja.
Nein. Das ich auch schon oft.
Nein.
Es gibt so ein Subreddit, wo nur solche Sachen von so Stewardessen und so gesammelt werden. Also da gibt's echt Sachen, auch so nackte Füße, die dann irgendwie jemand auf die Kopflehne legt oder so, wo du einfach denkst, manche Leute haben
überleg gerade, ob ich das schon mal gemacht habe. Tatsächlich.
Ich glaube nicht, sonst würdest du nicht mehr fliegen dürfen.
Nee. Aber lass uns doch wieder zu, also ne, so Konvention. Also das heißt, nackte Füße wären für euch im Vergleich zu Star Wars diese Technik Laserschwert
aus. Ah, du bestimmt, wir kommen von dem Laserschwert. Ja. Also es gibt Sachen, die gehören sich einfach nicht. Und das zähle ich dazu. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das passt vielleicht ganz gut. Ja. Darf ich kurz erzählen, du kannst gleich weiter. Und zwar bin ich gestern Bus gefahren und der Bus war schon sehr voll. Und deswegen sind wir ganz als Letzte eingestiegen, weil wir dann halt nur kurz fahren wollten, damit wir rauskommen. Und da steht so ein anderer Typ mit uns in dieser Schlange, in diesem Bus rein. Und der sah schon ein bisschen schmuddelig aus. Und dann gehen wir rein und wirklich die Tür ist zu. Und in dem Moment merke ich, Alter, der Typ hat so einen fetten, furzigen Schleicher vorher abgelassen und mit in den Bus reingenommen. Mhm. Und ich stehe direkt neben ihm. Ah. Und muss mir diesen, und ich denke mir in diesem Moment immer, Alter, ich atme gerade deine Darmbakterien ein. Im Grunde könnte ich wie so eine Bong an deinen Arsch und einmal so,
Alter.
Weil mehr ist es nicht. Es ist nur mit extra Schritten. Es ist genau das. Und dann dachte ich, also da dachte ich mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist ein Gesellschaftsvertrag, dass man im Bus nicht furzt. Und wenn du vorher furzt, dann machst du das so, dass die Scheiße vorher verweht wird. Aber du trägst den nicht noch mit rein. Sowas muss, finde ich, gesellschaftlich geklärt sein.
Ja, das.
Und wer sich nicht daran hält, der darf dann auch nicht mitfahren.
Nee, man kann ja auch einfach so ein, ich bin auch dafür, dass es so einen Schnüffelbeamten gibt, der, ob es jetzt ein Tier ist, was dafür extra gezüchtet wird, oder so, kann ja so ein,
ich glaube, ein Tier kommt besser an.
Ja, so ein
oh Mann, ey.
Ja, aber es gibt doch bestimmt wirklich, du kannst doch 100% so ein Opossum oder so.
Nee, einfach, so ein Nasenbär, die haben so eine lange Nase, der kann oben hängen.
Genau, wo du, mit so einem langen, ne, wo die Nase detektivisch sich dann so
bip, 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 und du siehst schon, wo die
Bienen,
Nase
kommt. Du kannst Bienen danach trainieren, tatsächlich. Bienen werden, wusste ich auch nicht, Bienen werden für Bombenentschärfung eingesetzt, tatsächlich.
What?
Ja, voll krass. Wirklich voll krass.
Aber die dürfen, also die,
du kannst Bienen,
also die schneiden die Drähte nicht durch, sondern
es gibt tatsächlich Maschinen, die entwickelt wurden, und die Bienen werden da vorsichtig wirklich in so kleine Kanzeln reingesetzt und dann kriegen sie die Stoffe, die Bomben machen, und dann kommt die Zunge raus. Und es gibt verschiedene Systeme, die, also wirklich mit Kameras, Systeme, die einfach checken, ob die Bienen die Zunge rausfletschen sozusagen, weil sie dann diesen Geruchsstoff oder wie auch immer mitkriegen. Das wird, bei Bombenentschärfung wird das gemacht, tatsächlich. Du hast so ein Gerät, habe ich gesehen, einen Beitrag darüber. Das kann, und dann kannst du anhand der Zungen der Bienen sozusagen sehen, ob die diesen Geruchsstoff erkennen.
Aber ist es ein Bombenexperte, der die Bienen hat, oder ein Bienenexperte, der auf Bomben umgesattelt ist? Das würde mich mal interessieren. Was ist einfacher, alles zu Bomben lernen oder alles über Bienen lernen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Die Ausbildung Bimker. Wird lange sein. Ja.
Bobka.
Bobka.
Ja, ey, Mann. Jetzt sind wir schon wieder. Jetzt
aber haben, die, haben diese Bienen, haben die dann auch so kleine Kostüme an?
So, ich hab wirklich, die haben dann auch Nahaufnahmen gezeigt. Ich habe so einen Beitrag halt darüber gesehen und das war einfach so, die haben wirklich so kleine Kanzeln, da werden die auch wirklich so reingeschnallt halt so. Es ist so verrückt, wie sich das anhört. Das ist
wie, haben wir nicht auch, US-Militär nicht auch versucht, Pinguine oder was war das? Waren es Pinguine? Nee, es waren Delfine, wollten sie doch auch sie einsetzen halt als Waffen. Also die wollten, dass die Minen oder so zum Explodieren bringen und die wollten denen quasi so einen Rucksack geben mit einer Waffe oder so und die dann gegen das Schiff
Batman
und so.
Batman mit den Pinguinen?
Nee, du meinst jetzt Pinguin, Pinguin. Das ist nicht das, was ich meine, aber da kommt's vielleicht her, die Idee. Nee, aber ich meine, dass sie das wirklich probiert haben. Also wir Menschen sind irre.
Richtig, ja, auf jeden
Fall. Ja, schon.
Aber schon.
Wenn du irgendein Nutztier bist, kannst du davon ausgehen, dass wir dir irgendwann eine Bombe auf den Rücken schnallen und dich in irgendeine Richtung schicken. Aber nur, um es mal ausprobiert zu haben.
Aber die sind ja auch, ich meine, Tiere haben ja teilweise unglaubliche Sinne und Vorteile. Und was ist leichter? Also wenn du so Delfine einfach so, die können ja auch feindliche Kampftaucher
aufspüren
und angreifen.
Und das ist ganz komisch. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber genau diese Delfine, denen haben die vorne halt so eine Art Spitze gegeben oder so. Irgendwie haben die denen antrainiert, wie die dann diese feindlichen Taucher entschärfen können. Ob die denen, also die bringen die nicht um oder so, aber ich glaube, sie stochern oder so irgendwas mit der Luft rum. Also sie machen irgendwie dir deine Luftversorgung kaputt. Schon geil, ne? Ja, unter Wasser denkst du, ich bin ein geiler Taucher, Alter. Und dann kommt so ein Delfin.
Was, also da ist das moralisch betrachtet Mord?
Ja, klar, aber halt.
Also Foxy. Ist die Frage, weil du. Ja, das meine ich also,
ist
das,
wer ist schuld?
Naja, ich meine, wenn du jetzt sagst, du tust dem Menschen nichts, du machst ja nur ein Gerät kaputt. Das ist ja eigentlich Sachbeschädigung.
Und nur nicht mal, du bist nicht mehr selbst, sondern dein Delfin.
Ja, und ist auch nicht mal der Delfin, sondern die Stange an dem Delfin. So. Also,
das ist super.
Ein Delfin.
Das wird echt schwer.
Mit einer Stange dran zerstört eine Gerätschaft.
Ist im Grunde ein Unfall. Der ist einfach nur im Wasser geschwommen.
Und maximal Sachbeschädigung. So.
Maximal.
Und dann musst du diesen Schlauch ersetzen.
Ich denke mir, ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf von einem Delfin, der wirklich keinen Bock mehr darauf hat, irgendwie, ja, aber der hat so einen Rucksack angeschnallt und der kann einfach den Rucksack nicht ausziehen. Also der dreht sich die ganze Zeit und versucht die ganze Zeit diesen Rucksack auszuziehen, den er hinten drauf hat. Ich komme aus diesem Bild nicht raus.
Wahrscheinlich ist es auch so.
Es ist traurig. Ja. Ach Leute, ey. Ja, ey, Konvention. Also wirklich unausgesprochene Regeln. Da wären wir auch wieder bei dem Thema Anzeigen. Hauptmeister, ich vergessen, wie der heißt. Was jetzt gerade hoch und runter diskutiert wird.
Keine Ahnung.
Spiegel-TV-Beitrag über den Kollegen, der...
Hauptmeister?
Ja, der...
Ich weiß gar nichts.
Ja. Vielleicht belassen wir das Thema auch einfach. Tatsächlich.
Ja, ist ja auch gut. Haben wir kurz mal angeschnitten. Kann man ein bisschen Politik...
Nein, aber es geht... Machen. Wir sind schon dabei... Also, wir sind eigentlich bei dem Thema, wer ist... Es gibt es die Instanz, der sagt, dieser Furz hätte länger draußen gefurzt werden müssen, bevor sie diesen Bus betreten dürfen. Also gibt es,
ja,
ist das notwendig, Menschen abzustellen oder von mir aus, also Regeln zu definieren, die so rigide sind, die so knallhart sind, die dann einfach die Entscheidung und die Verantwortung aus, dies ist gesellschaftlich nicht konform, deswegen ist jetzt Bus zu. Also weißt du, was ich meine? Also wie streng willst du eigentlich als Gesellschaft dann so eine Kontrollinstanz aufbauen? Also das ist doch Quatsch, oder nicht? Es ist Quatsch. Es ist Quatsch, egal ob das jetzt Gerüche sind oder sonstiges. Ja, aber sonst Leute abstellen, ja, die... Hä?
Weil ich meine,
deswegen sind es ja gesellschaftliche Konventionen.
Der Verblähung da im
Bus.
Wenn es da keinen gibt, der sagt, das geht nicht, dann ist ja Chaos. Dann ist ja völlig Craziness. Dann kann ja jeder alles machen. Was ist als nächstes? Als nächstes gehe ich zum Busfahrer und blähe ihn da in seine Kabine so einen richtig schlimmen Bohnenfurz und dann fährt er die Klippe runter. Und dann sind alle tot, nur weil es keine Kontrolle gab für meine Flatulenz.
Ist es nicht erstrebenswerter, dass wir es hinkriegen, irgendwo zu sagen, dass man dann dem Kollegen sagt so, ey Alter, ey, puh, nächstes Mal, wenn du furzt, bitte... Ja, in den nächsten Bus, anstatt ihm ins Exil zu verschicken nicht. Oder ihm einen Strafzettel zu verreichen, ich weiß es nicht. Also ist das nicht sinnvoller als mit, also ich weiß es nicht.
Also der Typ hat noch nicht mal sich anmerken lassen, dass er das war. Ist jetzt nicht so, als ob er dann so stolz
Das
tut mir aber leid, hab ich... ein, zwei Mal in meinem Leben habe ich ihn vielleicht mal für einen Furz entschuldigt und auch nur, weil absolut klar war, dass ich das war. Und ansonsten hoffst du einfach, dass jeder die Fresse hält, weil niemand, das ist das perfekte Verbrechen, niemand kann es dir beweisen. Und die Beweise, die vielleicht noch da sind, die verflüchtigen sich ja wirklich. Das heißt, das ist das perfekte Verbrechen, keiner kann es dir richtig nachweisen. Und deswegen findest du keinen, der sagt, ich war's und ich übernehme die Verantwortung, oder sagt, ich mach's erst gar nicht.
Ja,
sie wissen, die kommen damit durch.
Gibt natürlich auch mal, also es gibt
und damit ja, unterstellst du den Leuten ja wirklich, dass sie es extra machen.
Ja, eben, es gibt ja so erzwungene Fürze. Und welche diese einem so rausrutschen.
Es war mir ein Unfall.
Ja, und da weiß man halt nicht, ist es, hätte man ihn, also war da noch ein bisschen aktives Drücken mit dabei? Oder ist das eher so, er bückt sich nach seinem Portemonnaie?
Nee.
Und es entfleucht ihm was.
Das war ein ganz klarer, oh shit, ich bin gleich im Bus, ich furze lieber jetzt. Furz? Soweit völlig in Ordnung, aber er hat ihn halt nicht entsprechend ausgelüftet. Er hat ihn quasi in den Koffer gepackt und den Koffer dann aber mitgenommen in den
Bus. Ja, da müsste man erstmal vor Gericht und dann wirklich seine Intention irgendwie checken, weil wenn er dann einen wichtigen Termin hatte, den auch erleben musste, wäre er dann ja wieder entkräftigt.
Das ist die Frage, was ist wichtiger? Sein Termin oder meine Nase?
Ich fänd's ganz lustig, wenn im Bus dann auch Atemmasken runterfallen. Wie es im Flugzeug auch der Fall ist. Einer einen Furz lässt,
theatralisch, genau.
Kommen die ganzen Dinger runter und die Leute schneiden sich die auf und ja, die Leute, die im Mittelbereich stehen müssen, haben natürlich Pech. Die müssen
ja, also nur der eine, der geputzt hat, kriegt keine Maske. Ja. Damit auch alle wissen, wer es ist.
Wer es war.
Oh Mann, so ein bisschen Strafe muss schon sein. Die Gesellschaft muss sich die Individuen erziehen. Sonst ist es Chaos. Sonst machen alle, was sie wollen.
Ja, das ist so. Klassiker ist ja auch im Bus, dann einer macht ein Fenster auf und der andere macht es wieder zu. Und die reden nicht miteinander. Also, die reden auch nicht miteinander. Nee. Sondern einer macht's auf und jemand anderes geht einfach hin, macht's wieder zu.
Ja, so, absolut. Nicht schon wieder dieses Thema, aber trotzdem. Ich hab's letzte Woche oder beim letzten Omos Day habe ich es mir verkniffen, das zu erzählen, weil das war so aufgeheizt, diese Stimmung in dem Raum. Aber ich bin mal ohne Schuhen eingepennt auf der Zugfahrt und bin vor meinem eigenen Furz wach geworden. So, das ist mir halt passiert. So, und ich weiß auch, ich habe gemerkt, okay, der war so stark, dass es alle gehört haben im Abteil. Und ich lag dann halt auch, also ich lag auch mit Füßen irgendwo oben am Sitz und so, weil es halt, das fand ich bequemer so halt. Und dann habe ich so ganz schlecht die Augen aufgemacht und ich habe richtig gemerkt, wie alle mitbekommen haben. wie das unangenehm, war.
Mein Albtraum.
Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass ich parallel sogar noch gesabbert habe. Also, ne, ich bin wirklich so der Klassiker. Also ich habe mich wirklich gehen lassen im Zug, einfach weil ich gedacht habe, ist doch mein Sitz, ich kann ja auch jetzt einfach, ich kann ja auch schlafen.
Also, der ist doch der Chinese von Game One.
Ja, kann sein. Weiß ich nicht.
Der denkt aber auch, der kann sich erlauben.
Stelle,
ne?
An der Stelle habe ich in der Selbstreflexion gemerkt, okay, vielleicht nicht so geil. Also vielleicht einfach insgesamt nicht so gut. So, aber es ist jetzt niemand auf mich zugekommen, es sind keine Gasmasken runtergefallen, es kam jetzt auch keine Polizei, die irgendwie auf mich gewartet hat und gesagt, irgendwie, habe ich gelernt in den Kommentaren, sie haben in der Skala der Olfs, meine ich, olfaktorisches Wert irgendwie, sie haben 8,5 Olf, ab 6 gehen sie in den Knast. Das ist nicht passiert. Mir ist aufgefallen, anhand des Raumes, den ich gelesen habe, als ich so getan habe, als ob ich noch weiter schlafe, aber ich habe es trotzdem gemerkt, dass die Leute mich angefeindet haben, ist mein Charme größer geworden. Deswegen versuche ich nicht mehr, im Zug einzuschlafen und zu furzen.
Aber es ist auch, du hast dich doch trotz allem relativ sicher gefühlt wegen der fehlenden Beweislast, weil niemand so richtig dich. Es kann,
das war
es ist
vollkommen klar.
Beweise
es war vollkommen
flüchtig.
Klar, dass ich.
Ja, aber nein, was du dann machen musst, ist so. Oh nö, das ist jetzt aber nicht ihr Ernst. Also ins Off.
Nein, das macht es ja noch offensichtlicher.
Dumme Geschichte heute. Eben passiert im Zug hierher, um auch von dem Thema jetzt mal wegzukommen. Ich sitze da, fette Kopfhörer auf und tippe so, schreibe meine Geschichten und so, hab einen Kaffee dabei. Und dann hat irgend so ein Holzkopf neben mir hat seinen Alarm an, also diesen Handyalarm. Brr, brr, ihr kennt den ja, diesen Standardalarm. Mega laut. Ich denke so, okay, jetzt geh mal ran und tipp weiter. Und dann hat er das einfach nicht. Ich gucke immer so rechts und denk, hab ihn schon so auf, so anfordernd, so, hä? Wollen wir mal rangehen, so ungefähr? Und er guckt mich an und macht nichts. Und ich denk dann, okay, komm, ich ignoriere es jetzt, ich will jetzt keinen Streit anfangen und so. Und dann denke ich mir, okay, das muss, weil es ging immer weiter. Es ging bestimmt schon 20 Sekunden. Dachte ich mir, okay, das muss jetzt jemand anderes sein, der Dritte da irgendwie drüben, der gerade hier einen Kaffee holt oder so. Wahrscheinlich ist das seins. Und warte und warte und dann kommt diese Person an mir vorbei. Und guckt mich so an und sagt so, ihr Handy geht. Oder war das mein Handy, was die ganze Zeit neben mir lag und mega laut den ganzen Raum zugeeiert hat? Und alle denken, was ist das für ein Vollidiot? Und ich sitze da und denke mir, was sind das für Vollidioten? Und ich war kurz davor so quasi schon so. Also, das zeigt einem, manchmal hilft es eben dann doch, zu überlegen, ob man nicht selbst das Problem ist. Aber ich musste so lachen, weil es so dumm war. Ja, ich habe mich doch so aufgeregt. Da merkst du mal wieder, dass das alles nur in deinem Kopf ist. Ne? Die Realität findet nur zwischen deinen Ohren statt. Weil ich war so, schon wieder so, oh, das kann ja wohl nicht sein, dass du jetzt seit 30 Sekunden hier die Musik, was ist das für ein Irrer? So, und ne? Dabei war ich's. Also es ist so, danach ging die Wut sofort in Scham um, als wär's dieselbe Emotion, nur einfach die andere Seite. Das fand ich sehr interessant.
Bist du aufgestanden, hast dich entschuldigt?
Ich hab geguckt, oh danke. Ich hab so ein bisschen peinlich noch so berührt, oh danke. Oh. Aber dadurch, dass ich ja vorher schon so latent genervt um mich geguckt habe, war ich auf jeden Fall in der schlechteren Position.
Wie hat der Typ das dir gesagt? War der nett dabei?
Nein, der Typ hat's nicht gesagt. Es war eine Frau, die dann vorbeilief, von der ich dachte, sie ist vielleicht die Person, die da drüben noch ein Handy liegen hat.
Wie hat die Frau, also wie hat sie dir das gesagt?
Ich glaube, sie kam, aber ich saß da auf dem Tisch so, es war im Restaurant, und sie kam, also im Bordrestaurant, und sie kam dann einfach so runter auf meine Kopfhöhe, weil sie wohl dachte, dass ich wegen den Kopfhörern das nicht höre, während ich sauer bin, dass ich das die ganze Zeit hören muss. Und hat mich dann halt nur darauf aufmerksam gemacht, dass das mein Handy ist, was da laut ist. Das ist die ganze Geschichte, aber es hat mir wieder mal so einen Einblick gegeben, wie wir sowas verarbeiten und in Emotionen umbauen, die dann gar nicht stimmen müssen.
Ja,
du bist sauer wegen was gar nicht existiert.
Ja, das ist das Interesse, wie oft man wie ich pisst ist wegen irgendwas völlig nicht Existentem. Aber vielleicht hat die Frau auch gedacht, weil du hast ja so komische Kopfhörer, die sehen ja ein bisschen aus wie so ein klassisches Hörgerät oder so.
Ach so, da ich ein bisschen.
Und vielleicht hat die wirklich gedacht, dass du Hörgeräten
und deswegen
nicht und das gar nicht checkst.
Das ist ein sehr guter Gedanke. Auch eine sehr nette Geste in dem Fall dann, dass sie mich nicht angeschrien hat, sondern halt nett war.
Ja. Ja. Ja, weil du hast halt so Kopfhörer, die hinterm Ohr sind und dann über den Knochen Vibrationen oder genau, whatever.
Ja.
Und die sehen halt schon aus wie diese, es gibt ja diese klassischen Hörgeräte, die auch hier so sind.
Es sehen aus wie sehr alte, wie ein sehr altes Hörgerät. Ja. Ja.
Und dann dachte sie, du hast A, kein Geld für neue.
Nur ein Klingelton.
Du bist auch noch arm. Und dann nur das, ja.
Oh ja. Mann, ey. Ja, aber das ist doch, vielleicht ist das, wenn wir uns das immer wieder, jeder selbst irgendwie ins Gedächtnis rufen, dass vielleicht ist es nicht so, wie man sich das im ersten Impuls, in der ersten Emotion denkt, irgendwie so. Vielleicht hilft uns das dann auch irgendwo.
Wenn man sich das merken kann und in einem Notfall auch denken kann, ja. Aber ich glaube, da setzt dann immer die Intelligenz aus. Wir haben angeblich durch Covid, also Long-Covid, haben angeblich 2 bis 6 IQ-Punkte hat man verloren. Was krass ist, weil wenn du wenige hast, sind das wichtige Punkte. Wenn du genug hast, ist es vielleicht nicht so viel. Aber wenn du so eh schon so ein bisschen jeder Punkt zählt und dann sind 6 Punkte weg, fand ich krass. Ja, weil das im Grunde
ich hab nur eine Statistik,
passt zu meiner Wahrnehmung der Welt im Moment.
Ich habe nur eine Statistik gesehen, da ging es um Blei in den USA. Ich habe vielleicht vergessen, wo, aber es gab eine Studie, die halt auch eine relativ große Studie, die einfach Bleigehalt gecheckt hat. Und da ging das dann auch, also sie haben es dann auch an IQ festgemacht und das sind dann, in dem Fall waren es nicht so viele Punkte.
Ja, aber man wird auch schlimmer dadurch, ne?
Ja, aber ne, das ist dann so, ich glaube, die Panik und die Angst ist dann natürlich krass, selbst, ne, man kann vortrefflich auch nochmal darüber streiten, was sagt dieser IQ-Wert überhaupt aus? Also, ne, was ist dann, ne, da könnte man auch drüber streiten. Aber da erinnere ich mich nur gerade dran, dass ich da einen Artikel drüber gelesen habe. Ich habe mir die Arbeit dazu nicht angeguckt, aber da war die Aussage eigentlich die gleiche. Was Weltliches passiert und Leute sind dümmer geworden.
Habt ihr Angst, eure Intelligenz zu verlieren? Oder ist es nicht auch? Also du hast keine Angst, weil ich find's auch ein bisschen beruhigend, glaube ich. Also wenn man immer dümmer wird, weil man ja, wenn man weniger nachdenkt, sich weniger Sorgen macht auch.
Ich habe eher die Sorge, dass wir weiter verlernen gesellschaftlich. Also die Frau, die dir nett suggeriert hat, Digi, ist das ihrs? Ist das deins so? Da habe ich mehr Angst vor, als wenn alle Leute, also ne, als dümmer zu werden.
Stell dir vor, wie Ede reagiert hätte, wenn das nicht die Frau gewesen wäre, sondern Ede.
Ja, oder
ich wäre genauso gewesen.
Oder Florentin, oder. Ja, okay. Also ist egal.
Florentin hätte gar nichts gesagt, glaube ich.
Ihr setzt ja Dummheit mit dummem Verhalten gleich. Und ich glaube, es ist ein Unterschied. Man denkt immer, wenn irgendeine Person was Dummes sagt oder an was Dummes glaubt, dann ist sie dumm. Und dadurch assoziiert man Dummheit direkt mit was Schlimmem. Das ist direkt so, Trump-Wähler sind dumm, Verschwörungstheoretiker sind dumm, Flat-Earther sind dumm.
Und aber also dumm fickt gut. Das ist auch noch so ein Spruch. Also das ist etwas, aber, woran ich immer dann denke, wenn...
Das sagt man mir auch immer.
Was ich meine ist, was ich meine ist, das ist ja vielleicht auch, wenn man ein bisschen weniger kognitiv begabt ist, kannst du ja trotzdem ein netter Mensch sein. Das heißt klar, ja nicht, geht ja nicht Hand in Hand, dass je weniger Punkte man in einem IQ-Test macht, jetzt mal dahin gesagt, ob das überhaupt irgendeine Aussage gehabt hat, automatisch ist man Arschloch. Das muss ja gar nicht so sein. Vielleicht.
Im Gegenteil, ne? Es gibt sogar eher, sag ich mal, Tendenzen, dass man sagen könnte, je smarter man ist, desto mehr Probleme hat man, sag ich mal, sozial auf Leute einzugehen oder so. Manche zumindest könnte man sagen, dass sich das so ein bisschen, dass die Intelligenz die Energie von der Empathie oder sowas absaugt. Also irgendwie so, ne? Aber ich wollte damit auch gar nichts Besonderes aussagen. Ich fand es nur interessant, dass man in letzter Zeit, ne, mit Long-Covid und so, sowas häufiger hört, so. IQ geht runter und so, dann haben wir immer noch mehr, bald immer mehr CO2 in der Luft. Ist das nicht auch irgendwie so ein Ding,
Klimakrise,
dass man dadurch auch dumm wird. Was ich meine ist, dass man dadurch auch ein bisschen dümmer wird. Also so, gefühlt habe ich das Gefühl, dass die Menschheit auf einem Weg ist, immer ein bisschen blöder zu werden. Also gar nicht unbedingt, weil wir es unbedingt wollen, sondern einfach, weil die Umwelt uns das aufzwingt.
Also, ich glaube, die Aufmerksamkeit, die extrem geringe Aufmerksamkeitsspanne ist das größte Problem auf jeden Fall gesellschaftlich.
Das zählt dazu, würde ich sagen.
Also, dass du dich eher ablenken lässt, als dir eigene Gedanken zu machen, sowas in der Art. Also, ne, das wird wahrscheinlich unter all den Aspekten auch einen sehr großen Part daraus irgendwie ausmachen. Aber ich bin übrigens nicht, also du hast das so gesagt, als ob ich finde dumm auch nicht als per se negativ so. Also als das, du hast es gerade gesagt, wir machen das so als, weiß ich gar nicht.
Nee, weil das auch immer so dieses, das ist ja schon so ein, also man hat ja so einen Archetyp vor sich. Man hat ja so einen richtig, so einen Schwurbler-Typen vor sich, wo man denkt, oh, du erzählst so viel Scheiße. Du musst ja sehr dumm sein. Aber und dadurch geht, die Assoziation ist immer so.
Aber die Assoziation ist ja bei dir, bei mir ist es zum Beispiel nicht da.
Ja, du schläfst, sabbern, furzen, mit nackten Füßen im Zug. Aber
ist das dumm?
Ja. Nein, aber
ich würde sagen, es ist gemütlich.
Ja, ich meine, manchmal ist es vielleicht. Ich will nur mir selber auch zur Rettung eilen. Dass wir dumm gar nicht, wir sind da nicht im Agro.
Aber da stimme ich dir auch voll zu. Man kann ja auch nichts dafür. Also du bist ja so geboren, wie du geboren bist. So wie man sich eigentlich nicht über das Äußere lustig macht oder über, weiß ich nicht, wenn du nur einen Arm hast oder so, darf man sich eigentlich auch nicht über dumme Leute lustig machen, weil die halt nun mal auch nichts dafür können.
Ja, niemand kann dafür was.
Wenn du ein Arschloch bist, kannst du vielleicht was für.
Nein, aber das ist auch sehr einfach. Du bist am Ende des Tages bist du auch. Musst du mit dem umgehen, was deine Biografie dir mitgibt. Und man kann sich das sehr einfach machen und das Endprodukt sehen und sagen, okay, der ist ein Arschloch. Oder man kann versuchen zu verstehen, warum ist der ein Arschloch. Und dann ist es halt so, du wirst in irgendeine Situation reingeboren. Und dann hast du schon mal irgend so einen genetischen Cocktail oder irgendeine Grundvoraussetzung wie beim Rollenspiel, die dir ausgewürfelt wurde, die du einfach hast, mit der du umzugehen lernen musst. Und dann bist du noch in einem familiären Umfeld, wo du auch nicht weißt, okay, wie ist das? Wie sind deine Eltern? Wie wirst du behandelt? Wie sehr wirst du geliebt? Wirst du geschlagen? Wirst du gemobbt? Welchen Zugang zu Bildung hast du? So, das sind solche unterschiedlichen Startvoraussetzungen. Und in dieser Gemengelage bildet sich eine Persönlichkeit heraus. Und es kann ja auch sein, dass deine Persönlichkeit Resultat ist einer Schutzreaktion auf irgendetwas, um dich vor irgendwas zu schützen. Und du entwickelst dich in eine gewisse Richtung. Und bis du dann an einem Punkt bist, vielleicht selbstreflektiv zu sein und zu sagen, okay, warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Welche Ursachen hat das? Vielleicht sogar bei einem Psychologen mal nachfragen, hey, wie bin ich zu dem geworden, was ich bin? Bist du an dem Punkt, bist du ja schon viele Jahre lang ein Arschloch. So.
Ja. Ne?
Aber das heißt, das ist halt, wie viel Selbstverschuldung hast du und wie viel bist du irgendwo auch Opfer deiner Umstände?
Da muss ich gerade an. Ich gucke gerade zum zweiten Mal Shameless, was ich euch echt sehr empfehlen kann. Es ist einfach eine super Serie. 11 Staffeln US-Serie über, man könnte sagen, eine dysfunktionale White Trash-Familie. Und da ist auch eine Person, Lip, der ist mega smart. So das klassische Prodigy-Kind, wo alle irgendwie ihm ständig erklären wollen, Alter, du bist der Einzige, der es schafft, hier raus, weil du bist smart und so. Aber dadurch, dass der auf der einen Seite Teil dieser Welt sein will, in der er aufgewachsen ist, also ich sag mal jetzt nicht, es ist nicht Ghetto, aber es ist schon so diese arme Gegend. Und alle anderen sind arm, alle anderen haben keine Chancen. Er will quasi Teil dessen sein und hat eher Angst, sich einer neuen Gruppierung anzuschließen, wo dann alle irgendwie quasi intellektueller sind und natürlich auch andere einen anderen Alltag haben und so. Und scheint deswegen auch dann im Laufe der Serie sich selbst immer wieder zu boykottieren selbst, ne? Immer wieder sich selbst Probleme zu machen. Warum
Good Will
er dann,
Hunting-mäßig. Hm? So Good Will Hunting-mäßig.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Ja, also er gibt sich selbst die Chance nicht, was aus seinem Potenzial zu machen, was aber daran liegt, dass er eben so aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist. Also ich meine, damit das Potenzial ist da, es kann nicht genutzt werden, weil die Umgebung es nicht zulässt. Und das eigentlich, das soll nur das bestärken, ist eine Serie, ich weiß. Aber ich glaube, da ist viel Wahrheit drin, dass das einfach so, du bist, wo du lebst und wo du aufwächst. Und du bist deine Freunde, du bist deine Familie, du bist halt nur die Summe der Chancen, die dir diese Leute geben. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung. Wenn du in der Schule gemobbt wirst, ich war zum Beispiel, wurde ja in der Schule gemobbt und war da echt ungerne und habe auch dann unglaublich wenig gelernt und hatte auch wirklich keinen Bock. Und sobald ich da runter konnte, wollte ich da weg. Aber primär, weil ich mich da halt nicht wohlgefühlt habe, weil ich da keine Peers hatte, weil ich da nicht sozial angekommen war. Das war eher der Grund und nicht zu schwer oder dies und das so.
Ja.
Keine Ahnung.
Ach, ich weiß nicht, sind wir wieder bei dem Thema Selbstbestimmtheit und dann irgendwo vielleicht dann auch die Möglichkeiten, Fähigkeiten, egal ob durch Hilfestellung oder nicht, irgendwo genau aus so ein Selbstbildnis wieder auch herzukriegen. Also vielleicht auch hilft es, wenn man weiß, wo gewisse Zyklen oder Verhaltensmuster herkommen, aber dann irgendwann an so einen Punkt zu kommen, selbstbewusst zu sein, also nicht, ne, nicht, also sich selbst bewusst zu sein, so, dann kann man vielleicht auch anfangen, wieder eigenständige Entscheidungen zu treffen und sich nicht in so eine Opferrolle zu begeben. Also wenn dir selbstbewusst ist, dass dein Verhalten irgendwie scheiße ist oder sonstiges, dass du an einen gewissen Punkt kommst, wo du sagst, ah, okay, ich möchte so selbst mir bewusst sein, dass ich das nicht mehr tue, weil das vielleicht mir, aber auch anderen vielleicht, keine Ahnung, Schaden zufügt oder sowas. Ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall sinnvoll ist, irgendwie das auch insgesamt irgendwie in die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr reinzukriegen, zu verankern.
Der unverbesserliche Optimist. Du glaubst immer noch an das Gute im Menschen?
Nee, ich glaube an die Notwendigkeit und an die Funktionalität davon irgendwo. Also ich nehme es, ich weiß nicht, ich würde es nicht mehr so naiv sehen. Ich glaube wirklich, es ist notwendig, dass wir als Gesellschaft irgendwo klarkommen und irgendwo erkennen, dass ja, es ist zu einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen und in Schubladen zu stecken, ja, du bist Arschloch, du bist dumm, du bist XYZ. Das löst die Probleme nicht. Also optimistisch wäre irgendwie, lass es mal alle in die Hand halten und Kumbaya singen und dann wird alles gut. So sehe ich das nicht. Überhaupt nicht. Aber ich sehe die Notwendigkeit, dass wir irgendwo versuchen müssten, Personen, die durch ihr Umfeld, durch Herkunft, whatever irgendwie, dass man dass man schon auch bewusst an einem Umfeld zusammen agieren muss, dass die Bedingungen insgesamt besser werden, dass man sich selber wieder bewusster werden kann, um dann eventuell nicht zu krass emotional Leuten in der Bahn in einem coolen Ton mitteilen zu können, Digi, der Alarm geht an. Also weißt du, anstatt total
ohne gleich mit der falschen
Energie da. Und das sehen wir im Netz, das sehen wir bei unseren Themen, das sehen wir, ne, das sehen wir überall irgendwie. Also es ist schon Hardcore. Also es ist wirklich Hardcore, wie schnell eine Verurteilung aktuell stattfindet.
Aber ist das nicht vielleicht auch
normal?
Nee, ich überlege gerade, keine Ahnung, denke, während ich rede, aber kann auch theoretisch in der Sackgasse enden, das weiß man halt nie.
Ja, aber ist doch spannend.
Ja. Ach ja. Aber ich überlege gerade, wenn du das so gesagt hast, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, in der ganz viel über emotionale Stimulation geschieht. Und Beispiel Werbung. Werbung hat sich entwickelt, dass es irgendwann eigentlich völlig egal war, welches Produkt beworben wird. Es wurde einfach nur eine Emotion gezeigt und dann dazu dieses Produkt. Und das war komplett austauschbar. Mhm. Welches Produkt das ist. Es ging nur noch um die Emotion, die du verknüpfst mit einem Produkt. Und früher war Werbung eher ein bisschen beschreibend, ja, was das Produkt eigentlich kann,
warum
und was das
toll ist, warum besser. So,
das heißt, es geht alles über diese emotionale Stimulation. Und wenn man das kombiniert mit diesen staccatoartigen Kurzvideos, mit denen man zugebombt wird über Instagram, über TikTok und so weiter, und du hast gleichzeitig immer nur eine Emotionalisierung, die so funktioniert, dann bist du ja komplett überemotionalisiert. Und das führt vielleicht dazu, dass du ständig auch in kleinen Situationen so aus einer Haut gehst oder vielleicht auch in irgendeine andere Emotion reinrutscht, aber immer dieses, gar nicht mehr so ein gesundes, so eine Resilienz, sondern man ist direkt immer so emotionalisiert. Und vielleicht ist es totaler Bullshit. Hab's noch gedacht.
Ich glaube, ich persönlich glaube, und ich benutze bewusst das Wort glaube, weil ich keine Ahnung habe, es ist auf jeden Fall so. Du kannst das, was wir aus der Werbeindustrie gemacht und gelernt haben innerhalb der letzten Zeit, und wir sind da Teil davon, keine Frage, das kannst du austauschen mit egal was. Also sei es eine geile Musik oder sowas, du kannst natürlich, also wir sind in dem Handwerk der Emotionalisierung. So, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen auch, dass Personen irgendwo emotional entweder Relief erfahren oder Angst haben oder keine Ahnung was. So, das ist einfach, die letzten Dekaden sind davon geprägt, dass wir ganze Ökonomien daraus gebaut haben und dass man damit Geld verdient, so. Und jetzt ist es halt so, und das lässt sich und das sollte man auch und das wird auch sehr stark kritisiert und da wird auch heutzutage deutlich hingeguckt, in jedwedem Thema gemacht, egal ob das politische Einweise, Idealismus, wie auch immer, das passiert ja schon und das wird auch in der Öffentlichkeit besprochen, ist egal welche Partei, ist egal was. Alle versuchen, die gleichen Plattformen, die gleichen Mechanismen zu bespielen, die irgendwo dann auch aus diesem klassischen Werbekontext irgendwo herauskommen. Warum ist das in der Werbung cool, wenn man richtig geile Werbung macht sozusagen, aber im politischen Kontext ist eigentlich das Gleiche, nur mit einer anderen Intention dahinter. Nee, die Intention ist die gleiche, aber der Inhalt ist der andere.
Ja, also du meinst, das Parteiprogramm ist gar nicht mehr wichtig, sondern es geht halt wirklich nur darum zu emotionalisieren. Oder
genauso wie das andere Künstler und Menschen schon immer in anderen Büchern schon vollzogen haben. Ich glaube, wir sind genau an diesem Punkt, wo wir als Gesellschaft uns ernsthaft überlegen sollten, okay, schaffen wir das und welche Regeln sollten wir irgendwie gesellschaftlich wie bei dem Laserschwert tatsächlich, wo an welcher Stelle macht es Sinn, unsere Kommunikation und auch unser Konsumverhalten von zum Beispiel Social Media irgendwo zu reduzieren. Und sei es irgendwie, ne, also ernsthaft jetzt. Also das, wir sind an dem Punkt. Sind wir. Und das sollte jeder für sich persönlich entscheiden, ob man da irgendwie weitermachen sollte oder nicht weitermachen sollte. Also willst du, welche Social Media Plattform willst du bespielen? Und auch wir in unserer Rolle, die wir darin arbeiten, sollten ebenfalls uns einfach genau Gedanken darüber machen, was ist für uns persönlich sinnvoll und gut und was ist vielleicht auch einfach anstrengend so, ne? Also wirklich anstrengend, weiß ich nicht.
Aber wo weiß ich nicht.
Ja, jetzt sind wir schon wieder in dieses
Thema. Okay, bevor du was anderes machst, ich wollte nur kurz dazu noch was sagen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, dass man sich, und stimmt ja, immer mehr tribalisiert, definiert dadurch, was man halt, was der andere falsch macht, was, ne, was man nicht will, dass der andere macht. Jetzt ein Beispiel ist ja in den USA mit Abtreibung oder so, das sind ja immer so Extreme. Da geht's dann ja wirklich um Leben und Tod. Also da kannst du schwer jemanden überzeugen mit Argumenten, sondern das fühlst du, da bist du aufgewachsen und das ist deine Meinung und so bleibt es auch. Und diese Themen müssen wir vermeiden. Wir müssen Themen finden, nicht wo wir uns, wo unsere Meinung sich trennen, sondern wo wir dieselbe Meinung haben. Wir müssen mehr Sachen wieder finden und feiern, wo wir dieselbe identische Meinung haben, wo wir uns sehen. Sowas wie, ey, Essen ist voll okay für uns. So, wir leben dadurch und wenn es keine Tiere sind, siehst du, selbst bei Essen so, hast du schon wieder die Tierdiskussion. Dann hast du die Diskussion, welche Sachen isst du denn? Isst du gesund? Oder du isst aber nur Scheiße. So, aber ich meine einfach nur, wir müssen Dinge finden, die wo den kleinsten gemeinsamen Nenner für uns alle.
Und ich finde, der kleinste gemeinsame Nenner ist Almost Daily gucken. Und zwar jeden Donnerstag Nachmittag auf YouTube auf Rocket Beans TV. Vielen lieben Dank fürs Zusehen.
Neues Merch ist auch da.
Neues Merch ist da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mal gucken, wer dann alles gesund ist und dabei sein kann. Vielen lieben Dank fürs Zusehen oder fürs Zuhören. Und lieben Dank, dass ihr im Supporters Club seid und diese und viele andere Sendungen auf Rocket Beans TV möglich macht. Das war's von uns.
Tschüss.
Tschüss, noch wiedersehen.
Abruptes Ende.